und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin Niklas, begrüße euch recht herzlich zur 6. Ausgabe diese Woche. Wirklich, es geht schon sehr, sehr schnell voran. Bei mir zu Hause ein Podcast auf Twitch, YouTube, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, gibt es uns zu hören und zu sehen. Wir sind auch visuell vertreten, was nicht viele andere Podcasts sind. Also ein bisschen stolz bin ich darauf und ich bin auch sehr stolz auf den heutigen Gast, den ich habe, denn Pascal Becker kennt man immerhin auch als Kalle. Und Kalle und ich haben eine sehr lustige Kennenlerngeschichte. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen, weil wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, 3-4 Monate oder sowas haben wir uns schon nicht mehr gesehen, obwohl wir beide in Berlin leben. Kalle aber eher in Spandau unterwegs ist. Aber warum das so ist und wie das ist und warum wir heute über das Thema, wie bleibt man bodenständig, reden, das werdet ihr alle heute in diesem Gespräch erfahren. Wir werden ein bisschen über Kalles Laufbahn reden. Wir reden über unsere Geschichte und über ja das, was uns so ein bisschen bewegt. Das wird nämlich alles sehr aufregend und jetzt drehe ich mich von der Kamera weg und schaue meinen Gast Pascal an. Alter, dich Pascal nennen, fühlt sich komisch an. Pascal, wie geht es dir?
Bitte nicht Pascal sein. Das wäre schon hilfreich. Da würde ich mich auf jeden Fall besser fühlen. Nee, ich fühle mich gut.
Gibt es irgendwen, der dich Pascal nennt?
Meine Mutter. Also ich habe eigentlich, müssen wir anders mal drüber reden, aber ich habe theoretisch 2 Mütter, ne, muss man an dieser Stelle sagen. Aber eigentlich nur dann, wenn es auch brennt.
Wenn es mal wirklich was Ernstes ist, dass dieses klassische so, wenn du Scheiße gebaut hast, dann wird der volle Name ausgepackt.
Ja. Ich muss aber an dieser Stelle noch eine kleine Korrektur vornehmen. Du hast jetzt gesagt, wir kommen beide aus Berlin. Ich komme aus Spandau bei Berlin.
Das ist auch dir wichtig, dass es, ihr seid so ein bisschen wie Katalonien oder wie es heißt in Spanien, die schon seit Ewigkeiten.
Wie die Spartaner.
Wie die Spartaner.
Ja.
Damals. Man erinnert sich, 300 Menschen.
Genau.
Nackig.
So.
Ja, krass. Wir haben uns kennengelernt, wann war das? 2016?
Ja. Ich weiß es nur, als wäre es gestern gewesen, tatsächlich.
Ja.
Weil ich da auch letztens erst in einem Video drüber gesprochen habe, weil ich mache auch Videos im Internet.
Ja.
Und das war ja damals so, dass du hattest ja auch hier auf Twitch so Formate schon einige. Und da habe ich mich mal für beworben, wenn man so will. Ja, und dann habe ich da mitgemacht und dann waren wir coole Kumpels.
Das ging relativ schnell.
Ja.
Das war, also vielleicht um die Story nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, bevor wir mit irgendwas anderes einsteigen, weil für mich war es auch das erste Mal so richtig, dass ich mit jemandem, den ich über diese Internet-Community, die ich so am Start hatte, wirklich so eine innige Beziehung dann doch aufgebaut habe. Das war, glaube ich, einmal und nie wieder auch. Ich glaube, dein Auftreten in diesem Format hat für mich auch das Format gekillt, weil ich war so, was soll danach noch kommen?
Wie kann man das noch toppen, so nach dem Motto?
Wie kann man das wirklich noch toppen?
Ja.
Aber ja, es war folgendermaßen, ich hatte so ein Format gehabt auf Twitch, da habe ich ein Spiel gespielt und habe gesagt, Leute aus der Community dürfen mitmachen und die treten dann gegeneinander an und der Gewinner von diesem 1 gegen 1, der darf dann mit mir eine Runde League of Legends spielen, ein Online-Spiel, in dem man mit Menschen spielt. Ich hole sehr weit aus, weil es hören auch Leute die Sendung, die meine Mutter sind.
Leute, die deine Mutter sind, also wenn ihr Niklas Mutter seid, dann ruft doch bitte an unter der jetzt eingeblendeten Nummer.
Genau, und dann hat Kalle schon damals hieß du Krokettenkalle im Internet.
Oh ja.
Und ich habe diesen Namen gelesen und fand es schon so wahnsinnig witzig. Was war das für eine Situation für dich? Weil ich glaube, das war morgens. Ich habe, glaube ich, morgens gestreamt, unter der Woche. Wieso konntest du morgens unter der Woche meinen Stream verfolgen?
Ja, für dich war es vielleicht was Ungewöhnliches, für mich eigentlich auch. Aber auf der anderen Seite war es auch so, ich war zu der Zeit so ein bisschen gelähmt. Ich hatte mir in dem Jahr das Kreuzband gerissen im rechten Knie. War auch mehr oder weniger arbeitslos. Also ich war Student. Das Studium hat mir nicht so besonders gefallen. Das heißt, ich habe meine Freizeit oder meine Zeit damit verbracht, Streams auf Twitch zu gucken tatsächlich. Und ich hatte vor einige Wochen vorher schon deinen Stream für mich entdeckt und fand ihn eigentlich ganz unterhaltsam. Ja. Und du hattest, glaube ich, irgendwie auf Twitter geschrieben, yo, am nächsten Morgen, ausnahmsweise mal um 10 Uhr geht's los. Wer dich ein bisschen besser kennt, weiß auch, dass du da sowieso ein bisschen sprunghaft in der Regelmäßigkeit warst, was die Uhrzeiten angeht. Aber im Endeffekt hatte ich mir tatsächlich für diesen Tag sogar einen Wecker gestellt.
Krass.
Und ja, habe mich dann mit irgendwie 50 anderen Leuten in so einen Discord-Channel gesetzt und gewartet, bis irgendwas passiert. Und ich hatte ja eigentlich nicht damit gerechnet, dass, also, das sagt man immer so, glaube ich, ne? Wenn man der Auserwählte war, oh, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mal in diese Situation kommen könnte. Aber ich hatte wirklich nicht damit gerechnet.
Ja.
Aber ich dachte mir schon so, ach komm, heute versuchst du es mal. Und dann hat es irgendwie geklappt. Und auf einmal habe ich so Kalle gehört. Und ich so, hä, ist ja wie mein Headset kaputt, weil ich habe parallel noch deinen Stream geschaut.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, dass ich gemeint bin. Und dann war es irgendwie ganz weird.
Ja, dann war es auf einmal um dich geschehen auch.
Ja.
Um uns beide geschehen eigentlich.
Ja. Aber es hat ja auch recht schnell Klick gemacht, ne? Muss man auch dazu sagen.
Das war eben das krasse Ding. Ich hatte halt in diesem Format, bin ich dann immer auch, habe ich was gemacht, was ich normalerweise nicht gemacht habe. Ich bin mit den Leuten in Voice-Chat gegangen oder wie meine Mutter sagen würde, telefoniert. und habe dann eben mit den Leuten gesprochen und häufig sind auch Leute eben sehr nervös oder halt nicht so häufig irgendwie dann im Austausch im Internet öffentlich zu hören, dann ist man ja auch irgendwie ein bisschen hibbelig und du warst irgendwie von vornherein ziemlich cool und witzig und hast es so getan, als würdest du jeden Tag mit mir in diesem Stream sitzen und Unterhaltungsprogramm machen. Da war ich so beeindruckt von dieser Lockerhaftigkeit. Deutsch.
Ja, genau. Ich hatte mich aber auch sowieso auch im Laufe, glaube ich, unserer ersten Internetbegegnung auch gefragt und ich hatte es sogar, glaube ich, auch gesagt, wieso sind die Leute denn immer so still, wenn sie mit dir hier sitzen und zocken? Ich glaube natürlich, dass auch so ein bisschen aufs Alter zurückzuführen war, dass die Leute, die gerade vielleicht unter 18 sind und wissen, hey, da ist so ein YouTuber und der hat viele Zuschauer hier, das ist eine aufregende Sache und ich finde den ja auch ganz toll und ich gucke alle Sachen von dem. Wenn ich auf einmal mit dem reden kann, ist das, glaube ich, was ganz Krasses. Für mich war das aber irgendwie nie in meinem Leben so, ich war jetzt letztens zum Beispiel auf einem Konzert von Tariq KZ.
Ja.
Und ich bin ein riesen KZ-Fan, schon immer. Hab schon immer gerne die Musik gehört. Und jetzt gab es hier die Premiere hier tatsächlich und ich wurde dazu eingeladen. Soweit habe ich jetzt im Leben schon gebracht, dass ich zu Premieren eingeladen werde.
Glückwunsch.
Und da habe ich auch ganz kurz mit dem geschnackt und nur gesagt, hey, geiles Album, auf weiter so. Und dann ist auch alles gut so.
Also hattest du noch nie, man sagt ja dazu Starstruck. Das ist ja so ein englischer Begriff, wenn man eben vor einem großen Star oder jemandem, den man aus dem Internet oder Fernsehen kennt, steht und nicht mehr auf einmal gelähmt ist. Ja, also es gibt, für mich gab es auf jeden Fall Momente und ich verspüre das bei manchen Leuten immer noch, dass wenn ich neben denen stehe und denke, Alter, krass, so. Diese Zahl ist rapide runtergegangen im Verlauf der Jahre, weil ich sehr viele von meinen Jugendidolen dann irgendwie kennengelernt habe, glücklicherweise, vielleicht auch nicht unbedingt glücklicherweise, aber dann irgendwie gemerkt habe, krass, das sind ja auch nur Menschen, mit denen kann man ja ganz normal reden und es bringt ja auch nichts, aber es ist, also du hast dich nie so entwaffnet gefühlt, wenn du neben Leuten stehst, die du eigentlich bewunderst. So,
also bisher noch nicht tatsächlich. Ich glaube schon, dass es da ein, zwei Personen auf dieser Welt gibt, wo ich da denken würde, boah, krass.
Wer wäre das? Beispiel, weißt du das?
Zum Beispiel Eminem wäre, glaube ich, bis heute, glaube ich, noch jemand, auch wenn er natürlich so ein
und
bisschen...
Und hier ist euch!
Also, oh mein Gott! Nee, ich glaube schon, dass es gerade auf internationaler Ebene eher gesehen, da gibt es schon Leute, wo ich sagen würde, boah, da, wenn ich Thema treffe, ich glaube, dann kriege ich nicht sofort hier 10 Sätze raus. Aber auch da würde sich das wahrscheinlich nach kurzer Zeit, behaupte ich jetzt einfach mal, einpegeln.
Meister Spaghetti ist ein guter Eisbrecher, glaube ich, bei ihm.
Genau.
Okay, sorry, ich habe dich ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Mom Spaghetti. Ich hab schon verstanden. Ja. Aber da finde ich zum Beispiel auch die Musik. Ich meine, das neue Album zum Beispiel mega krass. Mittlerweile.
Music to Murder 2?
Ja. Also Godzilla, geiler Song beispielsweise. Habe ich jetzt auf dem Weg hierher erst gehört. Also das, weil den habe ich zum Beispiel auch mal live gesehen auf einem Konzert. Ja. Und ich glaube sogar, also vielleicht ist es auch einfach was für mich persönlich so gilt, aber dieses, wenn man internationale Stars, sage ich jetzt einfach mal, sieht und zum Greifen nah hat, ist es nochmal ein anderer Schnack, als wenn es Deutsche sind. Irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, für Deutsche sind einfach nichts Besonderes. So irgendwie, immer wenn ich einen Deutschen sehe.
Til Schweiger.
Wer rastet außer, wenn er irgendwie auf den Schaf ist, außer wenn er Til Schweiger sieht oder so ein Schweighöfer. Der stand letztens auch an der U-Bahn neben mir. Dann dachte ich auch so, okay, ist mir doch Lachs.
Also. Schweighöfer fährt U-Bahn.
Ja, tatsächlich. Ah. Ja, oder vielleicht hat er auch was gemacht.
Scheint doch nicht so zu laufen.
Ja.
Oder so Method Acting vielleicht. Er hat sich schon mal vorbereitet für seinen nächsten Job als U-Bahn-Fahrer.
Vielleicht. Ich habe auch schon länger nichts von dem gehört. Macht er noch irgendwie?
Zirkus Halligalli oder sowas, weiß ich.
Ach so, nicht genau. Ja.
Gut, Kalle, wir haben heute tatsächlich sogar ein Thema von der Sendung. Bleibt man bodenständig, ist die Fragestellung. Wir haben uns so ein bisschen vorher auch abgesprochen und drüber geredet. Und das, was mich, ich glaube, es wird ein sehr lustiges Gespräch heute, weil wir beide auch, glaube ich, gar nicht anders können, als so ein bisschen unsere alberne Lustigkeit raushängen zu lassen. Ich glaube, das ist auch eine Art und Weise vielleicht, ist, wie wir mit Dingen umgehen im Leben generell. Humor ist, glaube ich, für dich und für mich ähnlich wichtig manchmal, könnte ich mir vorstellen.
Passend zum Thema habe ich dir was mitgebracht, denn bei mir liegt immer ständig was auf dem Boden zu Hause.
Nee.
Und ich habe
was von Boden aufgehoben.
Ich habe was von meinem Boden aufgehoben. Und zwar, ohne jetzt zu sagen, was das jetzt genau ist, aber ich habe den Schal mitgebracht. Und zwar haben wir letztes Jahr, der gute Max und ich, der gute Henno Flatt und ich, sieht man das hier irgendwie, einen Trend ins Leben gerufen. Und zwar den Aller-Trend.
Aller,
also wir sagen immer am Ende, sagt man manchmal so Alter oder am Anfang. Ne? Und so, Aller, was ist das denn Aller? So. Und ich habe dir einen Aller-Ultras Polyester-Schal mitgebracht. Hier würde ich dir gerne schenken. Ich schmeiß dir mal
Dankeschön.
So rüber.
Mega geil. Ich habe auch ein Geschenk für dich, aber ich habe es natürlich jetzt nicht aus der Kiste geholt.
Ja, macht ja nichts.
Malte, hast du vielleicht gleich kurz Zeit, aus einer von diesen Kisten einen Pullover in Größe XS?
Ja, XL am besten.
XL zu holen. Da ist so ein Pullover. Jetzt. Gerne. Dankeschön.
Ah ja.
Geil, Alter.
Ja.
Alter, geil, Alter.
Geil, Alter. Alter, geil. Ja, weil ich weiß ja, dass du zum Beispiel, was so Klamotten an sich angeht, bist du ja selber, hast du so deinen eigenen Stil und den kannst du dir in eine Schublade legen. Oder wenn du tatsächlich mal ins Fußballstadion gehst, würde es mich mega freuen, weil das ist halt wirklich, also no shit unter den Fußballfans im Fernsehen jetzt hier, sage ich jetzt mal. Das ist ein Original Ultras-Schal. Den habe ich nur für meine Community quasi gemacht.
Oh, krass.
Und der hat quasi den gleichen Stoff. So, wenn du als neuer Jugendlicher quasi in so eine Fußballszene reinkommst, dann willst du auch zu den Ultras irgendwann. Und dann willst du so einen Schal
halt,
haben. Du
willst halt Pyrotechnik so an die Köpfe von Leuten schmeißen.
Das hast du jetzt gesagt, aber auch das ist damit möglich.
Okay.
Du kannst dich damit auch, du kannst dir das um den Hals und um den Mund oder um die Nase, kannst du dir überall um den Kopf, genau, das geht auch. Das ist, und das, guck mal, wenn du nochmal drauf schaust, da sind Ehre, da ist Ehre vorne drauf, also so Ehrenzweige.
Also ich hab dann jetzt auch endlich mal Ehre.
Du hast jetzt Ehre auf dem Kopf und eine Alabrew Bierdose. Ich habe jetzt, das klang jetzt sehr, sehr, ja, vermarktungstechnisch, aber es sollte gar nicht so sein.
Jetzt führen wir ein ernstes Gespräch über Bodenständigkeit. Kalle und ich werden jetzt ein bisschen versuchen. Ey, mega geil, vielen, vielen Dank. Das erste Mal, dass mir jemand in der Sendung was schenkt.
Ja.
Außer die Zuschauer ihre Aufmerksamkeit, die sehr viel wert ist, wirklich sehr viel.
Ja.
Aufmerksamkeit ist ja letzten Endes die Währung, von der ich lange gelebt habe und du jetzt aktuell auch lebst.
Ja, definitiv.
Auch schon länger als ich schon.
Ist das so?
Ich weiß es gar nicht.
Ach so.
Wann hast du angefangen mit? Vor 2016 auch ging das bei dir beruflich los.
Nee, Anfang 2017 kam ich nach Spandau, das ging ja recht schnell. Nachdem wir uns kennengelernt haben, gab es halt auch dieses Casting damals.
Ja, genau.
Und dafür habe ich mich beworben.
Lass uns mal ein bisschen versuchen, eine Struktur in dieses Gespräch reinzubringen, weil wir gerade so ein bisschen durch die Gegend, also der Schal hat mich komplett aus dem Konzept
das
gebracht,
tut mir leid.
Weil ich bin wirklich glücklich, so ein sowas zu bekommen. Auf jeden Fall möchte ich heute mit dir über Bodenständigkeit reden, weil ich deinen Lebensweg so mega interessant finde. Wir haben uns halt an dem Punkt kennengelernt, wie wir es gerade angesprochen haben, unter der Woche in so einem Videospielstream eigentlich halt, wo lustiges Programm gemacht wurde. Und mich hat halt damals schon so ein bisschen deine Art gecatcht und ich hatte wirklich eben, wir haben danach eine Weile lang über das Internet Kontakt behalten, indem wir zusammen dieses Spiel gespielt haben, League of Legends. Das hat mir wirklich so viel im Leben gebracht und so viele tolle Leute, mit denen ich in Kontakt gekommen bin. Malte, der übrigens hier immer neben der Show Social Media macht, ich nehme das und übergebe es gleich, dankeschön, der hat mich da drauf gebracht, wegen diesem Menschen spiele ich dieses Spiel überhaupt. Sehr, sehr witzig, das hätte ich nie kommen gesehen, wo mich das hingeführt hat. Und dann gab es so eine Phase in deinem Leben, wo wir uns kennengelernt haben, hatte ich das Gefühl, du hast gerade nicht so mega, es gab gerade nicht so einen mega Masterplan. Was hast du gemacht in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben? Wie alt warst du da?
Ich war 26 und in dem Jahr ist sehr viel bei mir passiert. Also eigentlich hat sich mein Leben da komplett verändert, wenn man so möchte. Anfang des Jahres war ich tatsächlich im Burnout noch, in meiner alten Arbeitsstelle. Ich habe früher in einer Tanzschule gearbeitet, bin da relativ hoch angesehen gewesen, weil ich da schon fast 10 Jahre gearbeitet hatte.
Oh, krass.
Und dementsprechend auch eine wichtige Position eingenommen in der Tanzschule. Und dann war es so, dass ich mich um den Kundenbereich kümmern sollte. Und da bin ich mit sehr vielen negativen Vibes in Berührung gekommen. Das bedeutet, die Leute haben dann angerufen und sich beschwert. Oder haben eine E-Mail geschrieben und sich beschwert. Oder sind vorbeigekommen und haben sich beschwert. So, das waren so die drei Möglichkeiten. Und es gab auch ab und zu mal so, hey, was kostet hier ein Tanzkurs? Oder kann man auch alleine tanzen? Habe ich gesagt, ja, maximal mit deinem Schatten, aber ganz alleine geht's nicht. Und da war es dann halt irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, nee, das wird mir alles zu grau, zu negativ. Ich hatte dann auch ein relativ kleines Büro, das war deutlich kleiner als dieses Zimmer hier, in dem wir hier sitzen, in dem ich jeden Tag 8 bis 9 Stunden saß und negatives Feedback aufgearbeitet habe. Und dann kam ich nach Hause und habe irgendwie versucht abzuschalten, aber vieles davon konnte ich nicht ganz ablegen und habe das dann auch immer mitgenommen. Und eines Tages bin ich dann aufgewacht und habe gesagt, ey, das ist irgendwie gerade alles zu viel für mich, kann da heute auf gar keinen Fall hin. Das war nicht so, als hätte ich jetzt einen Schnupfen oder Kopfschmerzen, das war einfach, also mein Körper hat sich vehement dagegen gewehrt, diesen Arbeitsbereich heute zu besuchen. Und dann musste ich meine Chefin anrufen und habe gesagt, Mensch, du, heute wird das nichts, ich kann heute nicht kommen.
Krass.
Ich gehe zum Arzt. Und dann bin ich hingegangen, habe dem das alles erklärt und hat er gesagt, Herr Becker, das war mein Nachname. wollte ich nochmal. Ne? Sie haben die ersten Anzeichen für einen saftigen Burnout. Und ich dachte so, boah, krass. Ich habe Burnout? Das hat mich total geflasht.
Ja.
Ich dachte, ach, mir passiert sowas nicht. Ich glaube, ganz viele Leute denken, mir passiert sowas schon nicht.
Ja,
ich kann arbeiten wie ein Tier. Mir passiert schon nichts. Und ich habe wirklich schon viel gemacht in dieser Tanzschule. Es wurde mit der Zeit natürlich ein bisschen weniger, Konzentration hat nachgelassen, etc. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt wird es gerade ein bisschen ernster. Jetzt muss ich ein bisschen auf mich aufpassen. Und er hat gesagt, wir nehmen sie da mal für eine Zeit jetzt erstmal raus. Wenn ein Arzt sowas sagt, dann heißt es halt, er wird dich krank schreiben. Und ich dachte, gut, das wird jetzt eine Woche vielleicht. Mhm. Ja, vielleicht bin ich jetzt für 5 Tage mal nicht auf Arbeit. Lass es 10 werden, aber dann ist auch Schluss. Und dann hat er gesagt, wir nehmen sie jetzt für 60 Tage erstmal raus. 60 Arbeitstage.
Krankgeschrieben ja? Vom ja. Arzt für 60 Arbeitstage.
60 Arbeitstage. Also gute 3 Monate war ich dann einfach erstmal nicht mehr auf
Arbeit. Was war die Reaktion von der Tanzschule?
Ja, die waren natürlich nicht begeistert. Man musste auch mal überlegen, da haben 9 bis 10 Leute zu der Zeit gearbeitet. Fast der ganze Bereich wurde von mir alleine gestemmt. Das bedeutet, da fehlte eine effektive Arbeitskraft jetzt für mindestens 3 Monate. Und ja, man hat schon mehr oder weniger verständnisvoll dann versucht zu reagieren, aber man hat auch schon mitbekommen, dass es halt nicht so geil war. Da muss man auch sehen. Ja, und dann nach dieser Zeit bin ich wieder hin und habe nach 2 Wochen sofort wieder gemerkt, nee, okay, sorry, also ich muss hier komplett raus. Das wird hier nichts mehr, ich werde hier nicht mehr glücklich. Und da habe ich wirklich einen Mumm zusammengenommen, obwohl ich wusste, dass ich eigentlich wahrscheinlich heute noch da arbeiten könnte, wenn ich es gewollt hätte, wenn ich es einfach durchgezogen hätte. Und habe gesagt, Mensch, ich kündige hier jetzt, ich muss mir was anderes suchen, ich muss mein Leben irgendwie verändern, weil so werde ich nicht glücklich, auch wenn ich hier vielleicht eine sichere Arbeitsstelle hätte. Meine Mutter, die hatte damals noch so ein bisschen Sorge, dass ich dann irgendwie ein bisschen untergehen könnte, weil sie auch noch aus einer Generation kommt, hey, sei froh, dass du Arbeit hast, nach dem Motto. Hat dann aber auch verstanden, dass es mir nicht gut geht dort, und dann habe ich mich für ein Studium beworben, für Englisch und Politik auf Lehramt tatsächlich. Hab den Platz auch bekommen, konnte es nicht antreten, weil mein Englischstudium, meine Englischnote fürs Studium leider nicht ausreichend war.
Oh, krass, okay.
Und ich da hätte noch einen Sprachtest machen müssen. Das habe ich leider erst einen Tag vom Studiumantritt mitbekommen. Das heißt, es war ein bisschen zu spät. Da musste ich ausweichen.
Also du hattest, der Plan, den du hattest, der ging dann irgendwie in letzter Sekunde nicht ganz auf, weil du dann gemerkt hast, oh, warte mal. Also du erzählst das gerade so nonchalant, so ja, dann ging das halt nicht, aber du bist ja wahrscheinlich mit der Erwartung da reingestartet, dass du jetzt das studierst.
Ja, voll. Also ich hatte natürlich auch schon alles vorbereitet, ein Semesterticket und so gekauft und Studiengebühren
Kasten
überwiesen.
Bier.
Genau. Stammkneipe schon mal angerufen, wir kommen morgen Abend vorbei. Solche Sachen. Und da war es dann ganz schnell wieder so, oh shit, schon wieder ein Rückschlag. Weil ich habe jetzt eine Sache ausgelassen, nachdem ich in der Tanzschule gekündigt hatte. Was mir nicht sehr leicht gefallen hat, hatte ich einen privaten Sportunfall. Und zwar, hatte ich vorhin schon drüber erzählt, ich habe mir mein rechtes Kreuzband gerissen. Und nicht nur das, sondern auch den Meniskus komplett zerdeppert.
Wie ist das passiert?
Bei dem Fußballspiel. Ich habe bei den alten Herren beim TuS Farrel mitgespielt. Ja, das sind dann die 60-Jährigen, die da über den Platz rollen oder irgendwie sich schubsen lassen. Und ich wurde einmal ganz kurz angetippt, bin falsch aufgekommen, da war so ein kleines Erdloch reingedreht, hat einmal richtig laut geknackt, ich lag auf dem Boden, die Leute dachten, ich markiere nur. Und ich so, yo, ich kann halt, also das tut halt wirklich weh gerade hier. Ne? Also warte mal. So, ich habe dann versucht, mich aufzurichten, und ich dachte, ich habe noch nie solche Schmerzen gespürt.
Boah, krass.
Ja, dann ins Krankenhaus. Dann wussten die nicht sofort genau, was los ist, weil dann war das dann halt wieder wochenlang auf einen MRT-Termin. Diagnose dann war dann halt wirklich Kreuzband gerissen, Meniskus im Arsch, und ja, Zusatzdiagnose mehr oder weniger war dann noch, dass ich nie wieder in meinem Leben sprinten könnte. Und das war nochmal ein richtiger Downer fürs Leben, nachdem dann irgendwie der Job schon so scheiße lief und dann
die Gesundheit auch noch
drunter gelitten hat. Dann darüber hinaus noch, dass mit dem Studium so kacke lief. Und dann dachte ich mir so, Leute, ihr im Geschichtsstudium seid alle langweilig. Die haben Polunder getragen, MacBook durch die Gegend getragen und dicke Hornbrillen getragen. Also so wie alle in Friedrichshain eigentlich heutzutage. Aber hier ist es halt Mode und in und cool.
Ja.
Damals war es halt irgendwie nicht so geil. Beziehungsweise es waren halt irgendwie Leute, mit denen ich nicht gut konnte. Und das hat mir alles irgendwie nicht geschmeckt. Das Studium war auch nicht so nice. Und dann habe ich mich halt zu Hause echt richtig radikal eingebunkert. Habe innerhalb von einem Sommer knapp 30 Kilo zugenommen. Hab jeden Tag nur den größten Müll in mich reingefuttert. Und mich auch in so eine richtige Depression gefressen.
Würdest du sagen, das war wahrscheinlich so der extremste Tiefpunkt, an dem du dich befunden hast in deinem Leben?
Ja, es gab so 2 davon, von dieser Art, und der war, glaube ich, noch schlimmer als der davor.
Dann lass uns erstmal kurz bei dem bleiben,
wo ich hier. Also da wusste ich halt einfach, okay, mein Mitbewohner war zu der Zeit Hartz-IV-Empfänger. Ich dachte, komm, ich mach das jetzt auch. Ich dachte mir einfach so, ich schmeiß jetzt hier alles hin, scheiß auf alles, du brauchst dich hier gar nicht mehr anstrengen, das wird nichts mehr. Also ich habe wirklich gedacht, ich habe mir mit dieser Karte, dass ich gekündigt habe, mein ganzes Leben verspielt, und das hat irgendwie alles ins Rollen gebracht, und ich krieg dafür jetzt eine krasse Rechnung. Und das hat mich echt richtig runtergezogen.
Das kann ich glauben. Ist auch super, also die Story, dass du so eine krasse Entscheidung getroffen hast, um halt dein Leben vermeintlich zu verbessern, aber aber dann so viele Steine in den Weg gelegt bekommen hast, ist halt richtig krass. Also dann in so einer Situation zu sein, ist halt wirklich, wenn ich da mal zur Ausgangsfrage zurückkehren kann, so wie bleibt man bodenständig, so wie, weil das ist für mich so, dieser Punkt Bodenständigkeit hat zwei Definitionen für mich in dieser Frage. Es geht einmal darum, wie schaffe ich es in Angesicht des schlimmsten Terrors, des schlimmsten Chaoses, irgendwie ein normaler Mensch zu bleiben. Mhm. Und aber auch auf der anderen Seite, da werden wir auch gleich nochmal drüber reden, wie schaffe ich es, in Angesicht von großem Erfolg und schönen Dingen, auch irgendwie normaler Mensch zu bleiben, weil ich habe in meinem Leben, glaube ich, beide Position schon oft genug kennengelernt, auch dadurch, wenn man mit vielen Leuten zu tun hat, die, weiß ich nicht, viel Reichweite haben oder sonst was, da kann man immer sich schnell irgendwie auf irgendwas einbinden, ja, irgendwas drauf einbilden. Bilden. Dankeschön. Genau, also die Situation, krasser Schritt in deinem Leben, krass auch, dass du dann den Schritt gegangen hast, zu sagen, so, hier, ich bunkere mich jetzt ein. Und was kam dann? Kam dann auch wirklich die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben im Stream? War das dann?
Also so ein Studium beginnt ja im Wintersemester meistens im Oktober. Das war ja relativ zeitnah mit dem, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ja Ende Oktober schon. Und ich wusste ja aber schon früher, also ich wusste ja schon ein paar Tage vorher, bevor das Studium begonnen hat, dass ich mich dann umentscheiden muss. Das bedeutet, ich bin da schon zwei Wochen irgendwie hingekrückt mit meinen Gehhilfen tatsächlich. Und in dem Moment wusste ich halt auch, ich will ja auch nicht jemanden, ich will nicht meinen Mitbewohner jeden Tag sagen, gehst du mal für mich einkaufen, weil ich kann nicht laufen, weil ich bin einfach gerade beeinträchtigt. Mhm. Da habe ich mich halt einfach so hart eingemauert, dass ich dann einfach auch wirklich mich nur noch auf so Konsum im Internet fokussiert habe. Mhm. Und kurz darauf haben wir uns dann tatsächlich auch schon kennengelernt, was irgendwie total der euphorische Moment für mich sogar war, auch wenn ich vielleicht, so wie wir vorhin schon bemerkt haben, recht gelassen war. Also ich saß jetzt auch nicht den ganzen Tag zu Hause und habe geweint oder war irgendwie traurig. Ich habe es einfach so hingenommen, wie es war, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich habe es einfach tatsächlich hingenommen, habe einfach so weitergemacht, wie ich sonst nach der Arbeit weitergemacht hätte. Ja. Das bedeutet, ich habe gewartet, bis meine Kumpels aus dem Teamspeak von der Arbeit kommen. Dann habe ich mit dem gezockt und dann habe ich tagsüber mir Streams geguckt und alleine gezockt. So, das war halt so mein Alltag. Und da hat auch keiner mehr nachgefragt irgendwann. Mhm. Meine Mutter, die wusste halt so, okay, dem geht's gerade nicht gut, der braucht halt irgendwann vielleicht wieder Unterstützung. Mhm. Hab der die Situation erklärt. Und im Grunde war es dann aber auch so, dass ich ja einfach mich auch nicht mitgeteilt habe. Ne? Ich war dann in meiner eigenen kleinen YouTube- und Twitch-Bubble. Ich habe mir die Leute angeguckt, habe mit meinen Leuten aus der LOL-Friendliste ab und zu geschrieben.
Hast du da irgendwie denn dich auch, also hast du irgendwie mal ernsthaft über deine Gefühle geredet oder mal reflektiert? Hattest du irgendwie jemanden, vielleicht sogar aus dieser Internetwelt, mit dem du das mal erzählt hast, der da gesagt hat, so, ja, ist scheiße, aber lass mal Botlane ganken? Oder wie? Aber also wie hast du das irgendwie reflektiert, diesen Zustand?
Also ich wurde relativ regelmäßig von meiner Freundin gegankt im Real Life, also weil sie dann einfach auch vorbeigekommen ist. Ja. Und sie hat dann natürlich schon, sie hat das alles mitbekommen. Sie war damals bei mir beim MNT dabei und sie war sogar bei dem Fußballspiel dabei, witzigerweise. Also sie wusste auch schon, dass es mir slightly immer schlechter ging. Ihr waren, glaube ich, so ein bisschen die Hände gebunden, mich da aus dem Sumpf rauszuziehen. Weil sie selber jetzt nicht so eine extrovertierte Person
ist. Aber sie hat diesen Prozess miterlebt, weil ihr schon zusammen wart in der Zeit, wo du in der Tanzschule wart und
sowas. Ja. Also wir waren über 5 Jahre zusammen.
Ja.
Und dann hat sie natürlich auch irgendwann gemerkt, dass es mir nicht mehr so gut geht. Ich war schon eigentlich immer jemand, der für jeden Spaß zu haben ist. Ich war eigentlich immer jemand, der auch so ein kleiner Aufgeweckter ist. In der Schule wurde ich immer rausgeschmissen, weil ich zu laut war. Und das wurde halt immer weniger mit der Zeit. Also ich habe mich dann auch immer weniger ihr gegenüber mitgeteilt. Und dann hat sie dann schon mal nachgefragt, hey, kann ich irgendwas tun? Dann haben wir irgendwie versucht, irgendwie spazieren zu gehen. Aber dann hatte ich wieder mit meinem Knie zugenommen, übergewichtig, alles kacke. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr. So, ich hatte dann auch irgendwann, also wir sind zusammengeblieben, aber ich hatte dann irgendwann keine Motivation, noch irgendwas zu machen. Das höchste der Gefühle war dann tatsächlich, dass ich abends mit zu ihr gefahren bin. Sie hat mich mit dem Auto abgeholt und wir haben Netflix angeschmissen. So, das war dann so, war glaube ich auch für sie nicht mehr schön irgendwann so, aber sie hat es halt mitgemacht, weil man sich mochte. Ne?
Ja, ist dann halt auch irgendwie so ein Ding, dass man, es ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe für so eine Beziehung, zu sehen, so, was ist da jetzt los so und inwiefern möchte man in dieser Beziehung auch ankommen und sich einfach ausruhen und einfach keinen Bock mehr darüber zu reden oder inwiefern kann man sich da gegenseitig vielleicht irgendwie raushelfen oder halt irgendwie das reflektieren. Mhm. Aber das ist ja das, was mich interessiert hat, so inwiefern du selber diesen Zustand erkannt hast oder gesagt hast, so, da müsste sich jetzt mal was verändern oder sowas.
Also ich glaube tatsächlich, also das klingt jetzt so ein bisschen, ja, jetzt kommt halt dieser eine YouTuber und rettet dein Leben, so nach dem Motto. Aber es war halt schon, ich habe gemerkt, hey, ich habe hier scheinbar irgendwie gerade ein Potenzial aufgedeckt, was irgendjemand gerade erkannt hat. Also irgendjemand außerhalb meines Kosmos tatsächlich hat gerade erkannt, dass ich witzig sein kann, dass ich Leute erreichen kann, dass ich Leute...
Und dass es auch was wert ist, witzig zu sein.
Dass ich Leute unterhalten kann und dass das scheinbar irgendwas machen kann, dass man damit irgendwie arbeiten kann. Hm. Das war mir vorher nicht so bewusst und in dem Moment ist mir das so ein bisschen klarer geworden, weil wir hatten uns ja dann sogar nochmal irgendwie im Internet getroffen, sage ich jetzt mal, hatten ja nochmal auch so geschnackt und auch mal privat und dann wurde es ja immer mehr. Und dann habe ich mit der Zeit so gemerkt, das war ja innerhalb der nächsten 2 Monate dann darauf folgend, bis zum Ende November. Hm. Wo ich dann merkte, okay, irgendwie scheint ja irgendwas noch bei mir zu funktionieren, sage ich jetzt einfach mal. Und ich hatte dann auch mich mit dir darüber unterhalten, was du so machst. Und du hattest ja schon ein ziemliches Jet-Set-Life, möchte man meinen. Du warst ja viel unterwegs. Dann hier irgendwelche Events, wo du dann moderiert hast oder hast du nicht gesehen. Und ich dachte, das ist aber krass. Ja, bei dem geht's ja richtig ab im Leben einfach so. Da passiert ja richtig was. Und ich dachte mir so, ich sitze hier mal in 20 Quadratmetern und so und bin froh, wenn ich es auf die Toilette schaffe. Also wenn ich ganz ehrlich war. Und da dachte ich mir so, okay, irgendwie ist das nicht nice gerade, so wie ich mich hier benehme. So möchte ich nicht sein. Dann habe ich meinen Mitbewohner gesehen, der das halt auch wirklich gelebt hat. Also der wirklich jahrelang keine Arbeit hatte und sich auch nicht drum bemüht hatte. Und mir geht's auch gar nicht darum, dass man jetzt wirklich eine Arbeit hat oder so. Ich finde es immer falsch zu sagen, boah, der ist arbeitslos, der ist weniger wert. Ich finde es halt besser, wenn man einfach generell was im Leben hat, woran man sich klammern kann und dann damit happy sein kann. Dann ist für mich fein, solange du niemandem zur Last fällst. So ist es meiner Meinung nach völlig legitim. Aber bei ihm war es leider gar nicht so. Er war halt schon so ein, möchte man meinen, Schmarotzer-Typ, so, der halt auch einfach sagt, ja, warum soll ich was machen, wenn ich hier jeden Monat überwiesen bekomme? So. Was dann auch letztendlich für mich der Grund war, nicht mehr mit ihm zusammenwohnen zu wollen. Was total schade war, weil ich kannte den mein Leben lang. Und das ist auch irgendwie blöd, wenn man dann sieht, dass jemand anderes so bergab geht.
Glaubst du, du kannst irgendwo daran erkennen, wie er in diesen Zustand gekommen ist? Weil ich glaube, sowas erschleicht sich dann ja über die Jahre irgendwie. Das ist dann was, was wahrscheinlich Teil von deiner Identität wird und du irgendwie gar nicht mehr merkst, so krass, wie sehr du selber diese Downward Spiral irgendwie geritten hast. So, also hast du selber irgendwie was dabei bemerkt?
Generell war es so, er ist bei mir damals eingezogen mit der Motivation zu sagen, okay, ich will was verändern. Und das hat halt null geklappt. Und ich glaube, das Schlimmste für Leute, die in so einer Phase sind, wo sie sich selber bemitleiden, im wahrsten Sinne, weil das ist Selbstmitleid, glaube ich, wenn man sagt, oh, das klappt ja sowieso nicht und ach, mich mag ja eh keiner und das ist ja sowieso alles blöd und pipapo und ich schaff das ja nicht. Solange da keiner mehr nachfragt und solange da keiner mehr pusht, glaubt man das auch selber immer mehr, meiner Meinung nach, und findet man sich auch mit ab dann. Und dann, wenn es keinen interessiert, ja, warum soll ich dann was ändern? So, ne? Ich glaube, so denken dann einige an dieser Stelle.
Ich glaube, dass so positive Verstärkung wahnsinnig wichtig ist und auch wahnsinnig ansteckend, wenn man sie dann einmal irgendwie erlebt. Also das war bei mir halt glücklicherweise der Fall, als ich nach dem Studium irgendwie so in diese ganzen Sachen reingestolpert bin, dass auf einmal gute Dinge passiert sind und dass sich dann halt einfach so hochgesteigert hat, einfach nur, weil du die ganze Zeit diesen Selbstbewusstseinsboost bekommst, wenn was Gutes passiert ist. Und ich glaube, dass das halt negativ ganz genauso funktionieren kann und dich halt dann total, ja, lähmt eigentlich irgendwie darin, mal Dinge zu tun und da wieder rauszukommen, ist halt eine super schwierige Angelegenheit. Jetzt reden wir gerade so über diesen einen Moment in deinem Leben, wo du sagen würdest, okay, das war ein Tiefpunkt für mich und in dem Tiefpunkt haben witzigerweise wir uns kennengelernt, was natürlich auch ein wahnsinniger Zufall ist irgendwie, dass sich das so entwickelt hat.
Übel. Ja, also das ist, gibt's natürlich kein Rezept für, jetzt zu sagen, du musst das so und so machen. Das könnte ich jetzt gar nicht darlegen. In dem Fall, wenn man sich auf Bodenständigkeit bezieht oder auf den Teppich bleiben mäßig, finde ich, gibt es halt auch ein krasses Negativbeispiel, wenn man sich selber einfach so sehr in eine Richtung zerren lässt, dass man selber gar nicht mehr den Boden unter den Füßen sieht, weil man eigentlich alles zugemüllt von irgendwelchen Problemen hat. Man sieht halt eigentlich nur, oh, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd, aber man kann den Weg, den man einschlagen möchte, gar nicht mehr sehen, weil alles so zugeschissen ist mit irgendwelchen negativen Vibes und negativen Gefühlen, negativen Erfahrungen wahrscheinlich sogar auch noch, und man kann dann auch gar nicht mehr selber dafür sorgen, dass man seinen eigenen Weg wieder gehen kann. Oder man sieht gar nicht, welchen man gehen möchte. Das ist auch, glaube ich, finde ich, ein gutes Negativbeispiel.
Ja, voll. Also, und interessant finde ich halt auch, dass du diesen Blick auf deine Mitbewohner hattest und gesagt hast, also war das für dich ein Punkt, wo du gesagt hast, aber so wie der möchte ich, also so schlimm soll es bei mir nicht werden, aber das auch für dich so ein bisschen so eine, zumindest so eine Motivation von einem Negativbeispiel zu sagen, so weit möchte ich mich in diese Richtung abdriften lassen?
Ich muss leider ehrlich sein, ja. Also ich finde es natürlich ein bisschen schade, wenn man über Leute so spricht. Es ist auch so, dass ich ihn oft versucht habe zu unterstützen, sei es jetzt finanziell oder sei es jetzt auch einfach, hey, wir können auch gerne mal im Internet zusammen 2 Stunden einfach Jobangebote durchgehen. Wir können auch gerne zusammen irgendwo hingehen. Also ich habe ihm das schon angeboten, weil er nicht so viele Freunde hatte. Aber in der Zeit, wo ich dann natürlich auch in so eine ähnliche Haltung geraten bin, fiel mir das natürlich bei mir selber schon schwer genug, überhaupt mich aufzuraffen. Und ja, so negative Erfahrungen im Leben gepaart mit leichten depressiven Verhalten ist halt super, super anfällig dafür, dass man sich selber extrem gehen lässt, finde ich. Mhm. Und da ist, glaube ich, eher die Gefahr, als sich das ja vielleicht bei Leuten aus dem Umfeld abzugucken. Klar spielt das eine Rolle, meiner Meinung nach, aber ich glaube jetzt nicht, dass mein Mitbewohner so viel Faulheit ausgestrahlt hat, dass ich gesagt habe, boah, wenn ich so werde, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Sondern ich war eigentlich immer schon sehr fokussiert darauf, was ich tue und was halt nicht. So, und in dem Fall habe ich halt sehr viel nicht getan.
Ja, und es war halt, so wie es klingt, so halt ein halbes Jahr oder sowas in so einer extremen Zeit, wenn du sagst, so von Sommer irgendwie dann hin bis zum Wintersemester, wo es irgendwie sich viel akkumuliert hat von bescheuerten Dingen, die sehr, sehr doof gelaufen sind. Und dann der Punkt kam, wo wir uns kennengelernt haben. Und für mich, ich erinnere mich halt, dass ich halt ein, ja, also ich habe irgendwas auch so bei der ganzen Sache gespürt. Ich war so ein bisschen so, einmal fand ich, hattest du ein Talent wirklich dafür, halt Leute zum Lachen zu bringen, witzig zu sein. Und letzten Endes auch genau in dem, was ich tue, habe ich gemerkt, so der könnte hier auch komplett 1:1 gut funktionieren. Weil ich halt so diese Spontanität bei dir gemerkt habe, vor allem irgendwie, ich meine, es ist eine bescheuerte Situation in seinem Leben sagen zu können, ich spiele Videospiele und damit verdiene ich mein Geld. Einfach, weil ich dazu witzig rede und mich dabei filme. Es ist bescheuert, was das Internet mit der Jobwelt getan hat. Aber da in der Hinsicht habe ich das einfach gesehen und es war auch zeitlich einfach Gold wert, dass wir genau in dem Moment auch Moderatoren gesucht haben bei dem Ort, wo ich war aktuell. Und dann eben zu sagen so, hey, sag mal, wie fändest du das eigentlich? Weil du hast in dem Zeitpunkt in Bremen gewohnt, richtig? Ja. Und dann halt zu sagen, willst du nicht nach Berlin kommen? Wie hast du dich gefühlt, als du von dieser Möglichkeit erfahren hast?
Also das war für mich ein Wirrwarr und ein komplettes Gefühlschaos tatsächlich. Weil ich war echt, ich bin ein Bremer Jung so. Ich bin halt einer, der kommt aus dem Bremer Land so. Die Norddeutschen sagen immer, Bremen ist nicht Norddeutschland. Aber wir Bremer sagen schon, Bremen ist Norddeutschland. und da ist immer so das Ding, ich habe da 26 Jahre gewohnt. Ich kannte gefühlt jeden Winkel, ich kannte jede Gasse, ich kannte jedes Brot, ich kannte jeden Bäcker so. Ich wusste immer genau, wo ich meine Brötchen hole, so, weißt du? Und ich wusste genau, wo die Leute wohnen. Ich war auf verschiedensten, also ich war wirklich auf 5 Schulen oder so. Das bedeutet, ich hatte verschiedene Bekanntenkreise, ich kannte jeden Ort, ich kannte jede
Heimat.
Ja, es war halt meine Heimat so, ne? Ich kannte jeden Stadtteil so, und das hatte natürlich alles irgendwie einen gewissen Wert für mich schon, ne? Ich habe auch gefühlt in jedem Stadtteil da mal gewohnt. Und wenn man jetzt auf der einen Seite hat das, was dieses Jahr über passiert ist und in welcher Situation ich mich befand, und auf der anderen Seite so ein Typ aus dem Internet, der sagt, hey, wir suchen hier Leute, bewirb dich da mal rauf, ich glaube, du hast gute Chancen. Wenn du dann so einen Lichtblick bekommst von jemandem, der dich gar nicht kennt und der dir einfach sagt, hey, du hast Potenzial, versuch da mal irgendwie dein Glück, wir boxen dich da schon irgendwie durch, so nach dem Motto, da hat es bei mir schon echt gekribbelt so ein bisschen, weil ich dachte, ich könnte jetzt gerade mein Leben komplett nochmal neu aufschlagen. Ich könnte das Kapitel gerade nochmal zumachen und könnte einfach einen blauen Buchband nehmen und einfach neu anfangen zu schreiben. Natürlich vergisst man nicht, was alles vorher war. Man vergisst natürlich nicht seine Herkunft. Aber man vergisst auf jeden Fall vielleicht die negative Energie, die man gespürt hat. So. Und da habe ich gedacht, komm, also was hast du denn jetzt gerade eigentlich noch zu verlieren? Klar, du hast hier deine Freunde, du hast hier Werder Bremen, wobei jetzt mittlerweile, ich bin gerne zum Fußball gegangen, bin ich ehrlich. Ja, ja, ja. Jetzt gerade ist das ja auch wieder eine Katastrophe. Auf jeden Fall, habe ich dann natürlich auch eine Freundin gehabt, Freunde, ne, irgendwie Orte, wo man gerne war. Und irgendwie muss ich leider ehrlicherweise sagen, war das nicht wert genug für mich, da zu sagen, okay, ich bleib jetzt hier, weil ich hatte außerdem nichts. Also ich hatte keine Beschäftigung, ich wusste nicht, was ich machen will, ich wusste nicht, wohin mit meinem Leben. Also ganz, ganz ehrlich, ich war so ein bisschen am Abgrund gefühlt. So. Und dann dachte ich, hey, wie wäre es dann, wenn du jetzt wirklich versuchst, diese Chance zu ergreifen? Wer weiß, ob das überhaupt was wird. Und Berlin mochte ich generell sowieso ganz gerne. Ich war immer gerne hier zu Besuch. Da hatte ich gedacht, Mensch, dann versuch's doch einfach mal. Und da habe ich mich das erste Mal hingesetzt und mich selber gefilmt. Und das war eine ganz, ganz merkwürdige Erfahrung für mich tatsächlich. Ja. Aber als das ganze Verfahren dann durch war, ich glaube, wir müssen jetzt nicht im Detail alles durchgehen, als das Ganze für mich dann durch war und ich sogar hierher eingeladen wurde, witzigerweise mit einer meiner besten Freunde damals, weil wir uns gleichzeitig beworben hatten, und ich dachte schon, oh mein Gott, was ist, wenn er jetzt genommen wird und ich nicht diesen Traumjob bekomme? Dann wäre ich richtig sad. Ja. Glücklicherweise war er kacke. Und deswegen wurde ich auch genommen. Ja, da dachte ich mir halt einfach nur, das ist alles gar nicht real. Also ich wurde ja hier eingeladen, du warst damals, glaube ich, in Barcelona, weil es gab ja so ein Event immer, wo so ein Fun-Event bei League of Legends.
Ja, genau. Ich war über das Wochenende nicht in Spandau, habe nicht das Casting mit überblicken können, wo ich dich zu gedrängt habe, sage ich mal.
Ja, und das war trotzdem super, es war schön und surreal irgendwie alles, und es war aber auch irgendwie einfach erfrischend so. Mhm. Ich habe damals einen Vlog gedreht, so mit meinem Handy. Ich bin mit meinem Handy so durch Bremen gelaufen und habe mich erstmal so 10-mal umgeguckt, ob jemand hinter mir steht. Mhm. Und so, okay, jetzt sind 20 Sekunden, ist jetzt hier keiner. Ich kann jetzt schnell sagen, ja, ich fahre jetzt nach Spandau, bis gleich, tschüss. Und schnell wieder dann mich in der Ecke versteckt, angeguckt, ja, nimm mal. So, und dann einfach weitergelaufen. So diese ganz normalen, anfänglichen Cringe-Moments, glaube ich, eines jeden YouTubers, sage ich jetzt einfach mal. Dann hergefahren, dieses Probearbeiten gemacht. Damals war Dekal Dent ja noch auch bei Summoners Inn. Der hat mich da sogar so ein bisschen mit an der Hand genommen. Das fand ich auch super nett von dem. Mori war dann da, ne, der Papa-Bär, ne, wie man ja immer sagt. Und der Eis und eine Waffel, die waren damals da. Und dann haben wir da in der Rotation, durfte dann jeder mal ein bisschen moderieren. Und an dem besagten Tag hatte ich wohl einen guten Eindruck hinterlassen. Es war sehr witzig. Und ja, daraufhin bin ich dann abends noch in eine Hotelbar gegangen mit meinem Kumpel. Wir beide hatten ja wurden beide eingeladen auch. Demnach hatten wir das dann einfach so ein bisschen Revue passieren lassen. Und er hat einfach nur original gesagt, und das werde ich bis heute nicht vergessen, wenn sie dich nicht nehmen, haben sie echt, also dann haben sie ein Rad ab. So, weil du passt ja wie die Faust aufs Auge zu denen. So, du bist halt genauso dumm wie die. So, das hat er halt zu mir gesagt. Und ja. Dann bekam ich einen Tag vor Weihnachten den Anruf von dem damaligen Produktmanager Franz Streckert, der jetzt bei Riot Games mittlerweile sogar sitzt, und meinte so, jo, wenn du Bock hast, kannst du in 2 Wochen hier in Spandau anfangen. Und dann dachte ich so, okay, krass, das ändert gerade alles.
Ja.
Das verändert gerade mein Leben. Also das verändert und rettet gerade mein Leben. Diese eine Call. Danke. Und das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil man denkt immer so, das ist gerade voll übertrieben, wie ich das erzähle.
Ja.
Aber ich hatte jedes Gefühl, was man sich vorstellen kann, in diesem Moment. Ich war mega sauer darauf, wie dieses Jahr gelaufen ist. Ich war mega happy, dass gerade so am Ende des Tunnels sich so ein Lichtfunken bildet und der immer größer wird und sich da einfach so eine Tür mit so einem krassen Milch- und Honigland öffnet, der so ein richtiges Schlaraffenland öffnet. Und ich war mega traurig, weil ich wahrscheinlich jetzt einiges hinter mir lassen werde. Ich war total ehrfürchtig, weil ich nicht wusste, was wird das jetzt eigentlich? Also ich hatte richtig Respekt auch vor dieser Situation. Und ich war auch ein bisschen verunsichert natürlich. Es war alles auf einmal. Es war ein richtiges Kuddelmuddel. Und als das Telefonat beendet war, habe ich gelacht und geweint gleichzeitig. Das kann man sich, also es ist irgendwie mega weird. Aber ich habe wirklich angefangen zu heulen und musste mega lachen. Weil ich dachte, wie dumm sind die, dass die mich nehmen, dass die mich jetzt wirklich da nach Spandau haben wollen. Ja, mich, ja. Bei dem gerade alles scheiße läuft im Leben. Aber den wollen sie jetzt wirklich haben. Ja, sei mal schuld, dann nimmt mich halt so nach dem Motto. Aber ich war gleichzeitig mega glücklich, dass ich wirklich den ganzen Ballast mal abwerfen kann, das jetzt einfach mal hinter mir lassen kann.
Krass, krass. Intensive, ich habe, während du geredet hast, sicherlich 15 Mal Gänsehaut bekommen, so, weil es so Momente, weil es auch so krasse Momente irgendwie sind. So klar, ich meine, ich habe das ja auch zum Teil miterlebt und habe das auch Teil, ja, also wir haben uns ja auch währenddessen abgesprochen und ich habe mir auch schon so ein bisschen gedacht, dass das wahrscheinlich mega wichtig und gut für dich sein könnte, wenn das alles funktioniert. Hatte da aber auch nie wirklich Zweifel dran, aber das war auch so eine Zeit, du hast es eben kurz angesprochen, in meinem Leben, wo ich so viel unterwegs war, so 4000 Sachen gleichzeitig gemacht habe, das mache ich, glaube ich, immer noch, aber es war einfach so ein weiteres Ding irgendwie in meinem Leben, was ich dann halt hab kommen sehen und war so, krass, da kommt ein Mensch, der trifft gerade krasse Entscheidungen in seinem Leben, um was umzustellen und lässt auch viel hinter sich. Ne? Das war auch voll. Das, ich wollte dir auch nicht zu nahe treten und nicht sagen so, hey, zieh dir weg, mach dein Ding, sondern eigentlich wollte ich eher rausfinden, ob du dir das vorstellen könntest. So. Und du hast es ja selber angesprochen, du hattest schon Dinge, die dich in deiner Heimat festgehalten haben, aber du warst auch offen dafür, zu sagen so, okay, ich ich gehe jetzt den nächsten Schritt so ungefähr.
Ja, ich glaube aber, das war für mich so ein Now-or-Never-Moment. Also ich meine, ich war 26 Jahre alt, wenn ich mit 35 jetzt anfange, irgendwie solche Sachen für mich zu entdecken, ist, glaube ich, ein Tucken zu spät, meiner Meinung nach. Das bedeutet, dadurch, dass ich schon in den Mid-20er war, musste ich mich irgendwie langsam mal entscheiden, willst du nochmal ein Risiko eingehen oder halt nicht? Und ich habe halt gesagt, okay, jetzt machst du das mal. Es kann ja auch nach hinten losgehen, dann kommst du halt zurück, so nach dem Motto. Weil es gab ja keine Erfolgsgarantie. Gibt's ja immer noch nicht und gab's in der Zwischenzeit auch nicht. Und es war auch eine super harte Zeit. Also es war super schwierig am Anfang. Ich weiß noch, dass als ich jetzt erstmal vor der Kamera da stand, also wirklich in der Show, da habe ich irgendwie keinen richtigen Satz rausbekommen und nur am Stottern, mache ich heute halt teilweise noch. Und ja, total verunsichert, überhaupt keine Präsenz wirklich da gewesen. Und im Vergleich zu heute ist es, glaube ich, richtig scheiße. Aber damals wusste ich es halt auch einfach nicht besser. Ich stand halt nur vor Rentnern tatsächlich, ne, auf dem Abtanzball, wo ich dann den Muddis erzählt habe, jo, jetzt tanzen eure Kinder. So, okay. Ja.
Ey, es ist schon Erfahrung, in der Öffentlichkeit zu reden. Zählt. Rentner zählen auch definitiv.
Okay, ja gut. Ja, ich will ja auch nicht die Rentner diskriminieren jetzt. Ne? Die haben ja auch ihr Daseinsrecht. Ne? Die müssen ja auch irgendwo hin. Und die gehen halt in die Tanzschule, mein Gott.
So. Großartig. Ja, krasser Scheiß auf jeden Fall. Also diese ersten Steps sind immer heftig gewesen. Für mich damals auch irgendwie. Da hatte ich zum Glück, ich hatte das große Glück, dass ich eben meine On-Camera-Erfahrung auf YouTube gemacht habe und nicht auf Twitch. Das heißt, ich war in einem Ort, wo ich selber meine Texte geschrieben habe und dann moderiert habe und dann zusammengeschnitten habe. Und auf Twitch hast du halt mit diesem Live-Faktor einfach nicht die Möglichkeit, Fehler zu revidieren. Deswegen ist es ja, so ein bisschen noch mehr ins kalte Wasser geschubst zu werden, was Reden anbelangt. Würde ich übrigens jedem stark ans Herz legen, der oder die Interesse hat, sich so ein bisschen im Reden besser werden will. Das klingt so bescheuert, weil jeder Mensch denkt, ja, reden kann ich. Ich weiß, wie man Worte ausspricht, aber ich habe angefangen, zuerst wirklich nur mit meinen Freunden, mit 3-4 Zuschauern auf Twitch zu streamen und damit irgendwie erstmal zu merken, krass, also mit meinen Freunden kommunizieren, währenddessen mit dem Chat reden, eine zusammenhängende Story erzählen, nicht nuscheln, wirklich darauf achten, klar zu sprechen. Ich glaube, das ist ein Skill, der einem überall im Leben gut kommt, in Präsentationen, in allen möglichen Situationen. Irgendwann in deinem Leben wirst du mal vor Leuten reden müssen. Ja. Und das mal irgendwie ein bisschen zu üben, sich dabei zu filmen, was aber machen, was einem Spaß macht, was auf Twitch meistens dann Videospiele spielen ist und sich dabei zu filmen, kann ich wirklich jedem ans Herzen legen, weil für mich war es so ein Prozess von 1-2 Jahren, wo ich echt viel über mich gelernt habe, auch wie häufig man M sagt, sage ich auch immer noch und ist auch alles nicht so einfach manchmal, aber ich glaube, es ist eine gute Erfahrung, sowas mal zu machen und wahrscheinlich, voll, was würde ich auch, ich meine, es ist ultra cringe, also es ist wirklich, wie übersetzt man cringe, es ist sehr, man schämt sich so ein bisschen, man hat so ein Fremdschämen, nicht mal ein Fremdschämen, man schämt sich einfach über sich selber manchmal, sich da anzusehen und nachher auch, also ist so anstrengend, wenn man moderiert und man sich nachher die Aufnahme anzugucken und zu denken, Alter, was ist das denn für ein Otto, der da gerade vor der Kamera steht? Das ist ein
Brainfart, ja, da gerade, ne, so. Ja, stimmt schon. Aber was zum Beispiel bezüglich erster Aufnahme und erster Kontakt vor der Kamera, ich hatte damals dieses Bewerbungsvideo für dieses Casting wirklich, das war mein erstes offizielles Video, wo ich mich gefilmt habe. Ich hatte damals auch so eine Leselampe irgendwie aufgestellt. Ich weiß noch, ich habe so ein Sofakissen auf den Boden gelegt, weil wir irgendwie keine Möglichkeiten hatten, mein Handy ordentlich zu platzieren. Das bedeutet, ich habe das Sofa umgedreht, habe in die Sofaritze quasi mein Handy reingelegt, dass es irgendwie gehalten hat. Habe dann die Leselampe so justiert, dass ich irgendwie zu sehen bin und war dann auf den Knien auf diesem Sofakissen. Und es sah im Video so aus, als würde ich stehen, aber ich habe auf dem Boden gekniet und ich habe es locker 3 Stunden lang irgendwie in 20 Takes gemacht. Es ist in der Endversion übel bad geworden, aber es ist egal. Und irgendwann zwischendurch kam halt mein Mitbewohner rein und sieht halt dieses Konstrukt, was ich da irgendwie aufgebaut habe, und meint so, ja, was machst du denn da? Und ich so, Werbungsvideo. Und dann so, oh, okay, alles klar.
Alles klar,
und
Digga.
Tür zu. Viel so, Erfolg. Ja, und aber daraus zieht man seine Erfahrung. Je öfter man das macht, desto besser, meiner Meinung nach. Und ich glaube, gerade wenn man auch das üben will, sag ich mal, ist es auch nicht verkehrt, sich so ein VOD vielleicht nochmal ein Stück weit einfach anzugucken. Du musst jetzt nicht irgendwie so einen 2-Stunden-Stream, den du vielleicht das erste Mal machst, komplett durchgucken. Aber vielleicht solltest du schon einfach mal drüber schauen, wie bewegst du dich, wie gibst du dich. Und ich glaube, so eine Hürde ist auch immer, wenn du Kritik erfährst. Also wenn du wirklich mit Kritik umgehen musst. Weil da ist es dann, glaube ich, immer so, sobald du irgendwie Leute hast, die dir irgendwie folgen und sobald du irgendwie weißt, es, du hast so eine gewisse Army, man spricht ja irgendwie immer von den Communities bei so Amis, spricht man immer von Amis.
Oder Ultras.
Oder Ultras in dem Fall.
Noch schlimmer.
Ja, oder irgendwie die Super-Hennos oder weiß ja gar, ja, irgendwie sowas. Naja, da ist es halt ganz oft so, die mögen die Person ja auch, der sie folgen. Sie mögen ja auch die Person, die sie schauen. Und wenn die dann immer nur sagen, ja, machst du gut und machst du super und oh, du bist so toll, dann glaubst du das ja auch einfach irgendwann. Du glaubst ja auch irgendwann, dass du dann der krasse Ficker bist. Und wenn dann eine Person mal kommt und sagt so, ja, aber warum machst du denn das eigentlich so? Dann fühlt man sich, glaube ich, anfangs echt schnell angegriffen, meiner Meinung nach.
Ja.
Zumindest hatte ich damit große Probleme.
Sehr schwer, damit umzugehen.
Genau. So okay, warum findet der mich jetzt blöd? Was habe ich denn? Also alle mögen mich doch offensichtlich. Warum findest du mich denn jetzt blöd? Was habe ich dir getan? So nach dem Motto. Und ich glaube, da muss man einfach mal ein bisschen locker bleiben. Da muss man einfach mal merken, okay, du eckst bei manchen Leuten vielleicht mit deiner Art an. Oder du musst vielleicht auch mal überlegen, was du da gerade gesagt hast. Und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also entweder nimmst du dich dem jetzt an oder du ignorierst es weg, aber ne, vielleicht ist es besser, einfach nochmal drüber nachzudenken. Du musst jetzt nicht eine Diskussion live starten mit der einen Person, was, glaube ich, auch anfangs oft passiert. Mhm. So, wenn einer was sagt, dann so, ja, warum sagst du denn das jetzt? Ach, finde ich nicht, verstehe ich nicht, ach, muss doch nicht sein. Ja, entweder ich habe das sogar schon mal eine Zeit lang gemacht, ich habe es mir nebenbei aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben von Livestreams, ich habe mir einen Kommentar immer aufgeschrieben aus jedem Stream, der blöd war.
Ab auf die schwarze Liste.
Und dann habe ich das mit Leuten besprochen, so aus meinem Kollegium oder aus Freunden und habe gesagt, hey, die Person hat das und das gesagt, das ist mir, krass, ich weiß, dass es mir aufgestoßen ist, wie findest du das? Ja. Und dann haben wir das ausgesucht.
Und das hat dich auch mal wahrscheinlich daran gebracht, dass du Kritik auch ein bisschen einordnen konntest?
Voll, ja.
Mega interessant, sowas habe ich nie gemacht zum Beispiel.
Ja, also ich finde es halt auf jeden Fall wichtig, mehr zuzuhören. So. Also ich finde es schade, wenn man sich darauf fokussiert, was die Leute sagen, wenn es positiv ist. Ich bin auch jemand, wenn ich neue Leute kennenlerne oder wenn ich in ein neues Arbeitsumfeld gehe, ist das Erste eigentlich immer, wenn ich was sage, was dir nicht schmeckt, dann bitte sag mir das. So. Ich glaube, das machen mittlerweile mehr Leute. Leider machen das nicht so viele. Also wenig Leute kommen wirklich auf mich zu und sagen, ja, das war jetzt Kacke. Meistens platzt immer irgendeine Bombe und irgendjemand ist dann irgendwie traurig oder beleidigt oder verletzt. Das finde ich immer noch ein bisschen schade.
Weil nicht kommuniziert wird.
Aber eigentlich finde ich es besser, wenn ich jetzt hier reinkomme, wir sehen uns zum ersten Mal, ich dir sage, hey, wenn ich heute Scheiße labere, dann sagst du mir das bitte. Mhm. Und dann finde ich das fein. Weil ich finde es viel besser, wenn man Leute darauf hinweist, dass gerade irgendwas nicht korrekt war, anstatt es einfach im Sande zerlaufen zu lassen und dann hinterrücks zu sagen, boah, der ist voll kacke, weil der hat das gesagt.
Ich glaube, das ist ein ganz essentielles Problem von zwischenmenschlichen Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, romantischen Beziehungen, von allen menschlichen Beziehungen ist, dass nicht genug kommuniziert wird. Ja. Und also ich kenne selber bei mir ganz genau, ich sehe mich so häufig Dinge verschweigen in Beziehung zu Freunden, zu anderen, wo ich einfach sage, ich will jetzt nicht irgendwie was Unangenehmes, ich will jetzt die Stimmung nicht kaputt machen oder was auch immer, aber das zu lernen, das ansprechen zu können und ich glaube auch, dass du und ich so eine ähnliche, ich habe manchmal so ein bisschen, wenn du dich bei einer Sendung aufgeregt hast, weil was nicht gut gelaufen ist, da habe ich mich super häufig drin gesehen, weil ich glaube ich auch häufig so ein bisschen, man könnte es manchmal so ein bisschen als Diva-Verhalten abstempeln, so ein bisschen, aber in der Zeit, wo ich auch viel gemacht habe, viel vor der Kamera war, wenn mir was aufgestoßen ist, dann wollte ich das direkt ansprechen, weil es mich auch emotional direkt gepackt hat und dann kann ich nicht da sitzen und still sein, so ungefähr. Und ich glaube, da muss man auch seine Balance drin finden, dass man da die richtigen Worte wählt und Leute nicht zu sehr verletzt, weil wenn wir zum Thema von der Bodenständigkeit zurückkehren, gerade in dem Beruf, den du ausübst und den ich eine Weile lang gemacht habe, dieses tolle Kommentare lesen, da denkt man wirklich irgendwann, wow, ich bin anscheinend der krasseste Typ. Und bodenständig zu bleiben, ich glaube, da gehört eben ganz viel dazu, zu sagen, so wie du es gerade so schön ausgedrückt hast, wenn mal eine negative Stimme kommt, das tut immer weh. Das tut immer weh, Kritik zu bekommen, egal wie die formuliert ist. Und manchmal weiß man auch nicht so richtig, ist das jemand, dem ich trauen kann? Ist deswegen voll die gute Idee von dir, dieses negative Feedback zu nehmen und nicht unbedingt zu der Person selber zu gehen, sondern zu jemandem, dessen Feedback du respektierst und sagen, hey, guck mal, ist das wirklich so? Bin ich wirklich so nervig und uncool und hab eine blöde Brille an oder wie siehst du das so? Wahrscheinlich waren es noch ernstere Vorwürfe als das, aber
ja schon. Also es geht natürlich manchmal einfach in eine beleidigende Richtung, aber dann ist das keine Kritik oder kein konstruktiver Beitrag.
Beleidigung ist keine Kritik.
So. Ja, genau.
Und, das muss man nochmal sagen im Internet.
Ja. Und da ist es dann natürlich auch so, das wird dann wegignoriert. Aber klar, warum sollte man sich das nicht annehmen? Ich meine, es gibt ja auf Plattformen wie Twitch die Möglichkeit zu kommentieren. Es ist ja nicht immer nur Poggers in den Chat. Das ist ja auch manchmal einfach, es ist ja auch einfach wirklich mal, gerade wenn es um Themen geht, wenn sich zwei Leute hier unterhalten, kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt die Leute im Chat, ich sehe es ja wirklich gerade nicht, auch mitdiskutieren und vielleicht auch untereinander. Und das würde ich zum Beispiel mega feiern. So. Also wenn die Leute sich dazu angeregt fühlen, auch selber vielleicht mal drüber nachzudenken, wie sie mit anderen Leuten kommunizieren, was sie denen auch schreiben oder sagen und was sie gesagt bekommen und wie sie es dann, also dieses Sender-Empfänger-Ding, weißt du? Das finde ich halt super interessant und super wichtig, weil das in meinem Leben eigentlich immer eine große Rolle gespielt hat. Also ich bin auch jemand, der früher schnell in Selbstmitleid gefallen ist und auch schnell in so ein Muster gefallen ist, oh, der hat jetzt was Blödes gemacht, der mag mich bestimmt überhaupt nicht. Ich hatte, glaube ich, auch hier in Spandau lange noch die Phase, wo ich immer gesagt habe, boah, du warst heute irgendwie so merkwürdig zu mir, magst du mich nicht mehr, habe ich dir was getan? Und ich glaube sogar, dass man mit so einer Art den Leuten eher auf die Nerven gehen kann, als dass man dafür sorgt, dass sie einen dann doch mögen, weil wenn du immer wieder nur fragst, hey, magst du mich noch oder findest du mich noch cool, dann dann irgendwann vielleicht dann doch nicht mehr, weil du schon 20 Mal gefragt hast, so nach dem Motto. Deswegen vielleicht einfach sich auf die Sachen berufen, die Gemeinsamkeiten schaffen, die dafür sorgen, dass man auch weiter eine gute Zeit zusammen hat. Das muss man halt lernen. Ich bin auch noch heute in einem krassen Lernprozess. Zum Beispiel bin ich in meiner aktuellen Beziehung noch in so einer Phase, wo ich auch manchmal noch so denke, boah, krass, jetzt haben wir uns gerade gestritten, jetzt ist auf einmal alles vorbei. Ich glaube, da muss man auch einfach auch ein bisschen locker bleiben, auch ein bisschen bodenständiger. Weil es geht, glaube ich, auch gar nicht immer darum, ob man jetzt irgendwie eine Person aus dem Internet ist. Es geht auch nicht immer nur darum, ob man jetzt jemand ist, den die Leute kennen oder ob man eine Berühmtheit ist, meiner Meinung nach, oder ob man ein Buch geschrieben hat. Sondern ich glaube, man kann in jeder Lebenssituation irgendwie Bodenständigkeit beweisen. So. Man kann immer sagen, hey, die Person hat gerade das und das erlebt. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal ein bisschen runterfahren, was irgendwie Witze auf deren Kosten angeht. Oder vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen mehr Empathie zeigen, ein bisschen einfühlsamer sein. Solche Sachen. Sich auch einfach ein bisschen mehr umgucken, ist, glaube ich, manchmal ganz wichtig. Ich merke zum Beispiel in meinem Beruf sehr häufig, dass jeder eine ziemlich gerade Linie läuft und wenig nach links und rechts schauen kann. Einfach weil der Zeitplan super straff gelegt ist und da eigentlich immer neue Hürden wieder reingesetzt werden, anstatt dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt mal kurz eine Kaffeepause. So, da wird einfach immer weiter, das wird halt so diese Cash-Cow-Mechanismen, die werden halt immer weiter ausgemolken, die Leute. Und sehr wenig Möglichkeit, mal Luft zu holen, tatsächlich. Ja. Und da fällt es gleich, glaube ich, auch schwierig, oder fällt es den Personen, glaube ich, auch ein bisschen schwer, Bodenständigkeit zu beweisen, weil wenn du immer weiter höher gesetzt wirst, dann kann es auch sein, dass du manchmal nicht die Leute um dich herum hast, die dich dann auch wieder so ein bisschen runterziehen. Ja. Ich glaube, jeder kommt mal vielleicht in so einen Euphorieschwung mit rein, wo Leute dann einen immer wieder nur was Positives sagen und du kaum irgendwie mal konstruktives Feedback bekommst, egal in welche Richtung, dass du dich dann auch selber da so ein bisschen drin verlierst.
Ich glaube, das ist auch immer für mich super wichtig gewesen, dass ich hier in meiner WG wohnen geblieben bin. Weil es gab für mich auch den Punkt ganz am Anfang, als ich angefangen habe, da zu arbeiten bei dieser Agentur in Spandau, wurde auch gesagt so, ja, in einem halben Jahr ziehst du hier eh hin. Und es war krasser Zufall, dass ich einen Monat vorher, bevor ich diesen Job bekommen habe, gerade erst hier in diese Wohnung eingezogen bin. Ich wollte unbedingt in Berlin in einem Kiez wohnen und habe dadurch einfach diesen Kontakt zu den Menschen behalten, so die halt hier mit in der WG sind und die halt ganz andere Leben führen. Ja. Für die YouTube und Videospiele war so, was ist das? Keine Ahnung, überhaupt nicht. So einen ganz anderen, das hat mir super geholfen dabei, irgendwie immer so ein bisschen das zu reflektieren und auch mich nicht zu sehr reinzusteigern, weil es ist wie alles im Leben, wenn du dich nur mit einer Sache beschäftigst. Ich habe witzigerweise gestern eine Kurzdoku über ich habe leider seinen Namen vergessen, den Schiedsrichter des Jahres 2019, Dennis Dennis. Du weißt, wer gemeint
Dennis.
ist. Und Dennis hat witzigerweise in diesem Beitrag, in dieser Kurzdoku, kann ich sehr empfehlen, geht 20 Minuten, sehr, sehr interessanter Beitrag zu Schiedsrichtern in Deutschland. Und da hat er auch am Ende irgendwo zwischendurch aufgelegt, so elektronische Musik. Und war so, ja, das ist mein Hobby, das bringt mich runter, weil wenn du nur eine Sache im Leben hast, dann hast du ein schlechtes Spiel als Schiedsrichter, dann bricht deine ganze Welt zusammen. Und das ist auch exakt das, was in den Phasen, wo ich gesteckt habe und wo ich krasse Nervenzusammenbrüche teilweise hatte von diesem ganzen Druck, der auf mir lastete, dass ich halt keinen Ausgleich so richtig hatte. Und ich glaube, für Bodenständigkeit ist auch Ausgleich genau das, was dir nicht zum Beispiel, als du diese Phase hattest, wo es dir so schlecht ging, hattest du auch keinen Ausgleich zu dem, was gerade in deinem Leben passiert, weil so vieles von diesen Standbeinen, die du dir auch aufgebaut hattest oder auf die du gehofft hattest, sind weggebrochen und du hattest halt nicht einfach mal was, wo du abschalten kannst und sagen kannst, so hier bin ich mal ganz kurz ganz entspannt und alles wird gut so.
Ja, vor allem an dieser Stelle würde ich voll gerne eindenken, dass sich immer mehr Leute bei gerade bei YouTubern, glaube ich, melden. Ich weiß nicht, ob es bei Streamern auch so ist, aber gerade bei YouTubern, boah, deine Videos, die retten mir immer den Tag. Boah, durch deine Videos geht's mir besser. Boah, durch deine Videos kann ich meine Probleme vergessen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das eigentlich nicht so sein sollte. Also, weil ich finde, wenn man über Bodenständigkeit redet oder wenn man darüber spricht, zum Beispiel das Schiedsrichter-Ding, der hat ein schlechtes Spiel, der pfeift ein schlechtes Spiel, der geht sogar vielleicht ausgebuht aus dem Stadion raus, der hat vielleicht den übelsten Nervenzusammenbruch und dann sagt er sich, jo, ich gehe aber jetzt erstmal ein paar Teller drehen, Alter, und jetzt ein bisschen Mucke machen. So, und am nächsten Tag geht's weiter, so, weißt du, wie ich meine? Und wenn jetzt irgendwie Laura, 17, aus Bambergen, ja, keine Ahnung, irgendwie sagt so, boah, alle in der Schule mobben mich alle. Mobbing in der Schule ist immer so ein krasses Thema. Ja, und die Leute, die kehren das immer so unter den Teppich. Und da würde ich einfach, also ich meine, da sind ja auch Pädagogen in der Schule, ich weiß nicht, was die den ganzen Tag machen so, aber da muss ich halt mal einen ganz klaren Appell auch an die Lehrer richten, dass sie auch mal so ein bisschen irgendwie schauen. Ich weiß nicht, wie viele Lehrer jetzt zusehen, aber ich weiß auch gar nicht, wie die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern stattfindet. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich als Schüler keinen Bock hatte, mit meinen Lehrern über Sachen zu sprechen. Das bedeutet aber nicht, dass die Lehrer da vielleicht nichts machen können. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich damals Lehrer werden wollte, weil ich wollte halt mit Jugendlichen zusammenarbeiten und irgendwie schauen, dass sie einen guten Start ins Leben bekommen. Und ich kriege halt heute auch solche Nachrichten, wo Leute mir schreiben, boah, dieses Video ist halt so krass, das hat mich gerettet, so nach dem Motto, das hat mir meine Stimmung gerettet. Klar, das kann ich ablenken so. Das wird dich für 20 Minuten, wenn es sein will, lenk dich mein Video ab. Oder für 10 Minuten kannst du dir Kalle Kuschinski angucken, wie der irgendwelche Fabrollen da an die Wand ballert. Hm. Aber dann ist das Video auch wieder vorbei und du bist wieder zu Hause bei dir in deinem Zimmer oder wo auch immer du gerade sitzt und dir das anguckst. Und dann hast du wieder genau die Probleme, die du vor 10 Minuten auch hattest.
Ich stimme dir absolut zu, dass man nicht vor seinen Problemen wegrennen sollte, aber es ist ganz wichtig, wenn man mit seinen Problemen umgeht, glaube ich, dass du mal kurz aus deinem Verstand aussteigen kannst.
Voll,
und es gibt Leute, die machen das dann häufig mit Drogen und kommen dann gar nicht mehr aus diesem Sud irgendwie raus, weil sie sich halt wortwörtlich aus ihrem Verstand rausballern und kommen dann eben nicht mehr wieder auf eine bodenständige Bahn oder das ist super schwierig. Und da finde ich Videos und Unterhaltung immer noch eine sehr schöne Form, weil wenn ich bin auch ein großer YouTube-Konsument, ich gucke mir wahnsinnig viel, wahnsinnig gerne an und mich saugt es dann auch rein und ich merke gar nicht, wie Zeit vergeht so ungefähr und dann am Ende. Ich glaube, es muss halt irgendwo diesen Punkt finden, dass du auch selber noch Motivation und Kraft aus diesem schöpfst. Dass du nicht nur sagst, oh, alles ist so kacke, ich will jetzt kurz an was anderes denken. Das ist auch gut und schön, dass Unterhaltungskunst wie Videos einen davon ablenken können. Aber man muss auch irgendwo, wenn man wirklich seine Probleme angreifen möchte, irgendwoher Motivation und Inspiration ziehen.
Definitiv. Also ich will ja auch gar nichts dagegen sagen. Ich meine, das ist ja auch mein Job irgendwo. Voll. Ne? Also ich will ja nicht sagen, hört auf, meine Videos zu gucken, so, weil es wäre ja Quatsch. Nee, aber man muss halt schon eine Balance finden. Man darf jetzt nicht sagen, okay, meine nice Momente des Tages bauen sich nur dann auf, wenn ich Videos von dem XY gucke. Und man sollte halt schon irgendwie die Motivation auch dann nutzen, die man dann vielleicht aus solchen Momenten zieht und nicht sagen, okay, jetzt ist das Video vorbei, dann bin ich jetzt wieder traurig.
Oder es ist auf jeden Fall auch ein interessanter Indikator, wenn dir sowas passiert und du sowas bemerkst und sagst, wow, der einzig glückliche Moment ist, wenn ich diese Videos schaue, was lerne ich daraus? Wie kann ich irgendwie, was muss ich vielleicht ändern? Weil ich glaube, man muss halt viel Abstand nehmen, um erstmal zu merken, was abgeht, was los ist. Und ja, ich finde, wir haben das Thema Bodenständigkeit schon relativ gut von vielen Seiten uns angeschaut und von deiner Lebensgeschichte auch so ein bisschen. Ich finde es auch sehr interessant, dass du auf deinem Kanal auch manchmal neben dieser ganzen Unterhaltungskunst auch mal ernstere Videos machst, wo du auch mal aus deinem Leben erzählst und auch mal aus deiner Jugendphase erzählst. Wieso hast du dich dazu entschieden, sowas zu teilen und was gibt dir das oder was glaubst du, gibt es vielleicht Leuten, wenn du mal privatere Geschichten erzählst?
Also der Anlauf dazu war folgendermaßen, ich habe einfach eine Geschichte zu erzählen. Das war so Punkt 1. Ich habe auf jeden Fall etwas, was ich den Leuten meiner Meinung nach mitteilen kann, was nicht jeder erlebt, meiner Meinung nach. So, also da würde ich schon sagen, dass ich da eine Story habe, die...
Wollen wir da mal so ein bisschen als nächstes drauf einsteigen? Gerne. Weil wir haben ja gerade eben schon mal kurz gesagt, das war ein Tiefpunkt, wo du irgendwie rausgefunden hast, was natürlich, das kann sich niemand als Blaupause nehmen, weil ich mache keine Hofspiele mehr auf Twitch und die Leute können sich nicht mehr anmelden. Aber die vielleicht um irgendwie da, wenn du da einen guten Einstieg findest, erzähltechnisch.
Also das erste Video, was ich in diese Richtung gemacht habe, ich glaube, bisher drei gemacht. Witzigerweise das letzte, was ich jetzt erst vor ein paar Tagen hochgeladen habe, ist auch eins in diese Richtung. Aber das hatte ich heute schon mehr oder weniger erzählt. Da habe ich erzählt, wie ich hierher gekommen bin und bla. So, das erste in diese Richtung hat, glaube ich, den Titel mit 17 Jahren zu Hause ausgezogen oder abgehauen. Mhm. So übelster Clickbait, würde ich so sagen. So, man denkt so, boah, okay, was geht mit Kalle auf einmal? Aber es ist halt true. So, es ist halt eine true Story. Und warum habe ich das erzählt? Ich weiß nicht genau, warum ich das in dem Moment gemacht habe. Aber vielleicht auch gerade aufgrund dessen, dass ich immer wieder diese Nachrichten bekommen habe, boah, deine Videos retten mir den Tag, deine Videos helfen mir, in meinem Leben klarzukommen. Mhm. Und da wollte ich einfach mal zeigen, dass es auch eine Kehrseite der Medaille gibt, dass auch wenn ein Kalle irgendwie lustige Videos jeden Tag hochlädt, dass der vielleicht auch eine Zeit durchlebt hat, die nicht so nice waren. Ich bin mit 17 zu Hause abgehauen, weil meine Mutter mich auf einem Kokain-Alkohol-Trip komplett verprügelt hat. Das bedeutet, ich war damals tatsächlich super, super schmal, noch schmaler als du, glaube ich, so ungefähr so schmal wie Max heute, also Hand of Blood. Wobei so schmal. Also ein Spaß. Und saß an meinem PC, ich hatte auf dem Boden, hatte ich so eine Matratze und ungefähr so wie dein Couchtisch hier ist hoch, hatte ich, also ungefähr so hoch wie der hier, hatte ich meinen PC draufstehen. Ich habe Diablo 2 gespielt den ganzen Tag. Ich habe ganz viel Diablo 2, fand ich super. Und meine Mutter hatte sich von meinem Stiefvater getrennt, ich habe noch einen kleinen Bruder, und war halt alkohol- und drogenabhängig. Ich muss mal kurz husten. Ich bin aber wieder gesund fast.
Profi.
So. Ja, da war es dann halt so, dass sie halt irgendwie um 19 Uhr, mein Bruder lag schon im Bett, kam reingestürmt und hat gesagt, weck mal deinen Bruder und spiel mit dem. Ich so, Alter, boah, was ist mit dir denn jetzt falsch? Warum soll ich denn, der schläft doch offensichtlich, warum soll ich den jetzt wecken? So, die Fahne kam mir schon sowas von entgegen, die hatte irgendwie schon wieder gefühlt eine ganze Flasche Bacardi Intus. Und kurz darauf ist sie halt auch wieder in die Toilette verschwunden, hat die Tür zugezogen. Toilette war direkt neben meinem Zimmer und ich höre es halt nur mega laut schniefen so. Und ja, sorry, aber das erkennt halt ein Blinder mit einem Krückstock, dass da auf jeden Fall eine schöne Leine gezogen wurde. Und dann kam die halt wieder rein und sagte, ja, wieso hast du deinen Bruder noch nicht geweckt? Ich so, Alter, was willst du jetzt von mir? So, ich war in der Pubertät, 17 Jahre, natürlich
wie
auch.
Wie alt war dein Bruder?
Mein Bruder war zu der Zeit 6.
Okay, krass.
Ja, also der war halt schon noch so ein kleiner Gnom so und der 19 Uhr ins Bett, so war jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja. Und das lief auch an den Tag über, war alles entspannt und bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich bin in der Zwischenzeit natürlich schon öfter mit meiner Mutter aneinander geraten. Weil Pubertät und rebellisch und dann irgendwie dann auch mal aufmüpfig und sie natürlich auch durch diesen Alkoholkonsum auch nicht immer best gelaunt, ich auch nicht und das war natürlich, das hat sich nicht gut verstanden. Ja und dann ist sie halt mir nichts, dir nichts auf mich draufgestürmt auf dieser Bodenmatratze, hat mich dann runtergedrückt mit ihrem recht schweren Körper tatsächlich, also war sie schon übergewichtig. Auf meinen damals noch nicht übergewichtigen Körper drauf und hat mir 5 Fäuste ins Gesicht gegeben. Also wirklich Fäuste ins Gesicht gegeben, so nacheinander. Und so, dass ich dann halt gefühlt auch kurz ausgenockt war und echt erstmal auf mein Leben klarkommen musste. Sie hat dann aber auch relativ schnell bemerkt, was sie da gerade gemacht hat oder dass sie gerade was nicht so Gutes gemacht hat, ist dann von mir, ich habe sie dann irgendwie von mir runtergewuppt und sie dann so, oh komm her, ich liebe dich, es tut mir so leid und ich konnte nicht mehr, ich konnte gar nicht mehr in ihre Nähe. Man muss sich vorstellen, das war eine Frau, die 17 Jahre meines Lebens meine engste Vertraute war. Mein Stiefvater war damals auch drogenabhängig, hat jeden Tag sehr viel gekifft und kam nicht klar, wenn er nicht gekifft hat. Also ja, die Leute sagen dann immer, ja, es gibt ja so viele Gegenbeispiele, Alkohol ist viel schlimmer als Marihuana. Aber Droge ist halt irgendwie Droge, meiner Meinung nach. Und das macht halt mit jedem Menschen was anderes. So, da kannst du, es gibt keine Vorhersehung, ob dich das jetzt aggressiv macht, wenn du deine Droge nicht bekommst, weil du süchtig bist oder nicht. So, und in dem Fall war es eben so und immer wenn meine Mutter halt nicht da war, hat der dann halt die Hand erhoben und deswegen war sie eigentlich immer mein Safe Spot, sie war mein Leben lang immer so meine Safe Zone und wenn beide da waren, war alles cool, wenn er da war und sie nicht, dann war immer so ein bisschen, oh shit, hoffentlich passiert heute nichts und wenn nur sie da war, dann war alles cool. Er hat sie dann auch geschlagen, haben die sich getrennt. So und dann ist sie aber halt in diesen Alkoholismus verfallen und bla bla bla. Und wenn sie dann das Ganze, was die Jahre davor war, mit einem Schlag im wahrsten Sinne des Wortes zerbricht, ich habe all mein Vertrauen dieser Person gegenüber verloren, was ich jemals hatte.
Krass.
Ich konnte nicht mehr in ihrer Nähe sein. Ich hatte damals so einen richtig ranzigen 30-Euro-MP3-Player, so eine Schülerkarte von der BSAG, die Bremer Straßenbahn AG. Mein Schlüsselbund war irgendwie noch irgendwie von Pokémon oder so ein Schlüsselband. Hatte ich irgendwie seit 10 Jahren gefühlt schon gehabt und bin rausgerannt. Ich bin einfach nur rausgerannt. Ich hatte halb zerrissene Klamotten. Ich roch noch Alkohol, weil die, glaube ich, noch irgendwie mich angesabbert hat beim Schlagen oder so. Es war einfach nur widerlich. Ich habe mich noch nie so schäbig gefühlt wie in diesem Moment. Es war einfach nicht schön. Mhm. Bin dann zu meiner damaligen Freundin gefahren mit der Straßenbahn. Also ich habe es einfach gemacht. So, ich hatte nicht mal mein Handy oder so. Ich habe das vergessen oder so. Ich bin einfach hingefahren. So, ich wusste nicht wohin. Ich stand vor der Tür und dachte so, okay, ich klingel da jetzt, weil ja, wo willst du denn sonst jetzt hin? So, nach Hause war keine Option mehr.
Krass.
Ja, dann habe ich da irgendwie, war Sommer, das war der 30.07.2007, kurz nach meinem Geburtstag witzigerweise. Und dann habe ich dort geklingelt, so abends um 9:30 so. Und die Mutter damals, also die von meiner Freundin, die konnte sich Pascal, meinen richtigen Namen, nicht merken. Die hat mich damals schon immer Kalle genannt. Da habe ich auch meinen Namen Kalle her, witzigerweise. Hm. Und meinte, ey Kalle, was ist mit dir denn los? Und du hast sofort gemerkt, dass irgendwas passiert ist. So, und dann ich das erzählt. Dann habe ich sogar damals bei der telefonischen Seelsorge angerufen. Die haben mir dann, da habe ich mir einen Rat geholt und habe gesagt, jo, was soll ich denn jetzt machen? Ja, geh zum Jugendamt. Ne? Andere Möglichkeit hast du nicht. Gerade 17 geworden, nicht volljährig, kannst keine freien Entscheidungen treffen. Und da musste ich erschreckenderweise feststellen, dass familiäre Handgreiflichkeiten nicht dazu führen würden, das Sorgerecht zu entziehen. Krass. Nicht mal unter dem Aspekt, dass sie alkoholisiert und unter Drogen stand, weil es dafür auch keine Beweise gab in zweiter Linie. Aber in erster Linie, es waren keine bleibenden Schäden an meinem Körper zu vermerken, es war keine Verletzung zu vermerken und die seelische konnte man nicht dokumentieren. Bedeutet, im Endeffekt hatte meine Mutter immer noch die Entscheidungskraft darüber, was mit mir passiert. Und die Familie meiner Freundin damals hat dann halt sich dafür eingesetzt, dass ich in eine Pflegefamilie kommen kann. Das heißt, wir sind dann irgendwie meine Mutter, ich und die Mutter meiner damaligen Freundin zusammen zum Jugendamt und haben versucht, eine Lösung zu finden. Ich war natürlich übelst aufgeregt, weil meine Mutter dann da sein würde. Und ich dachte so, boah, ich kann der nicht unter die Augen treten. Ich will die auch nicht. Ich saß da auch die ganze Zeit wirklich so. Also man stellt sich das, glaube ich, viel einfacher vor, als es ist. Aber wenn du dann dieser Person wirklich gegenüber sitzt, die eigentlich dein Leben lang immer so dein Ankerpunkt war und dann auf einmal nicht mehr so, dann ist das schon was Schwieriges für einen. Da kommst du auch nicht so leicht von weg. So, das ist halt echt schon ein harter Tobak. Naja, und dann hatte denn die Mutter meiner damaligen Freundin vorgeschlagen, dass ich bei denen einziehe. So, und meine biologische oder meine Mutter wollte das halt partout nicht und hat dann halt einfach gesagt, ja, nö, ich will das nicht, dann geht er lieber ins Heim. So. Und dann alle, also es ist halt so, alle gucken sich im Raum an und fragen sich, what the fuck? So, was ist los mit dir? Wow. So, du merkst doch, wir geben dir quasi, wir haben sogar einen Deckel drauf gemacht und da ist eine Lösung drunter und du sagst, nee, ich nehme den Abfall. So, das ist halt echt nicht schön gewesen. Naja, aber dann nach kurzem Gespräch, dann bin ich nochmal raus und dann hat die Betreuerin alleine mit meiner Mutter geredet. Meine Mutter hat mich halt auch damals mit 18 bekommen, die war auch eine junge Mutter, die wusste auch irgendwie gar nichts mit ihrem Leben anzufangen. So, die war eigentlich ihr Leben lang nur dafür irgendwas verantwortlich. So. Und dann hat sie sich dann doch dazu durchringen können, zu unterschreiben tatsächlich. Man musste wirklich einen Antrag dann unterschreiben, dass meine damalige Freundin, also dass die Eltern die Pflegschaft für mich übernommen haben. Und dann ist meine Pflegemutter die Mutter meiner Freundin gewesen. Und ich kann bis heute sagen, ich habe mit meiner Schwester geschlafen. Das ist halt auf jeden Fall, ja, das muss man auch erstmal schaffen im Leben.
Ich bin dein Vater, Luke.
So, sowas in der Art.
Nee, ich finde es gut, dass du so eine harte Story mit einem Witz noch pointieren kannst. Respekt.
Ja, und wenn man wieder darauf zurückkommt, warum ich das dann mache, ich kann darüber meiner Meinung nach recht locker sprechen. Ich kann das recht locker erzählen. Und ich glaube, es gibt halt auch Familien da draußen, die Probleme haben. Es gibt Familien da draußen, die sich nicht wohlfühlen. Ich habe durch diese Opportunity, durch diese Chance, habe ich es geschafft, einen astreinen Schulabschluss zu bekommen. Ich habe ein Abitur geschafft. Ich habe dadurch eine Ausbildung in dieser Tanzschule bekommen. Ich habe einen Führerschein machen können. So. Und das waren so simple Sachen meiner Meinung nach. Das waren so essentielle Sachen fürs Leben, die man irgendwie braucht. Du brauchst ja irgendwie einen Plan B. Wenn das hier alles nicht mehr funktioniert, was mache ich dann? Dann bin ich Eventmanager. Geil. Kann ich irgendwie bei McDonald's da irgendwelche Spielplätze bauen oder so. Ne? Also das zumindest planen. Und naja, das Ding ist einfach, ich erzähle das lieber den Leuten, die mir zuhören, weil die sich vielleicht dafür interessieren könnten, auf diese Art und Weise, weil ich ihnen nicht das Gefühl geben will, ich bin irgendwie ein Ersatz für sie. Weil ich kenne mittlerweile beide Seiten des YouTube-Daseins. Ich kenne es, nur Zuschauer zu sein. Ich kenne es aber auch jetzt mittlerweile, jemand zu sein, der Sachen erschafft, was sich Leute anschauen. Ich fand es früher zum Beispiel, als ich noch keinen YouTube gemacht habe, immer super schade, wenn ich jemanden versucht habe anzuschreiben von diesen YouTubern oder von Musikern und die antworten einfach nicht. Da war ich richtig pisst. Da dachte ich, warum antwortet der nicht? So, und jetzt denke ich mir so, okay, ich krieg halt 50 Nachrichten am Tag. Leck mich am Arsch. So, und ich kann halt nicht alles beantworten. Aber ich versuche trotzdem tatsächlich stetig da noch drauf zu achten, tatsächlich, weil mir sowas auch am Herzen liegt. Also ich finde das halt wichtig. Und wenn es nur mal so ein Ehre ist, oder wenn es einfach nur so, oh, danke, oder sowas. Oder manchmal, man kann zum Beispiel bei Instagram kann man so reagieren. So, ne, kannst du doppelklicken und kriegst so ein Herzchen. Wenn es nur sowas ist. Oder manchmal schreibe ich auch, hey, ich habe alle Nachrichten gesehen. Danke für eure Fragen. Also ich mache das schon. Es ist auch wirklich nicht mehr so einfach, da alles im Rahmen zu halten. Aber mir ist sowas halt super wichtig, da auch die Nähe zu zeigen. Also, weil ich bin niemand Besonderes. So, ich mache einfach nur eine Kamera an, benimm mich ein bisschen dusselig bei irgendwelchen Computerspielen. Die Leute finden das witzig. So, mir ist das halt irgendwie gar nicht.
Ja. Ich finde es mega. Erstmal vielen, vielen Dank für das Teilen von dieser Story.
Ja.
Überkrass. Vielen, vielen Dank, dass du das teilst und so offen darüber reden kannst. Ich habe da jetzt auch erstmal keine krasse. Ich bin erstmal sprachlos. So. Ja. Ich meine, ich kenne die Story auch und finde es immer wieder schön zu hören, wie du darüber redest und wie du darüber reflektierst. Was mich immer bei der Sache so ein bisschen interessiert hat, war, ob es jemals einen Punkt gab, wo du das Gefühl hast, oh, vielleicht drifte ich hier jetzt auf eine schiefe Bahn ab und warum das nicht passiert ist. Also es klingt so, als hättest du ja immer noch genug Rückhalt gehabt, um zu sagen, so, okay, ich mache jetzt nicht den gleichen Fehler wie vielleicht mein Stiefvater oder meine Mutter und drifte da irgendwie halt in Konsum ab oder was auch immer. Gab es mal so einen Moment und was glaubst du, hat dich davon ferngehalten?
Also jetzt erzähle ich was ich tatsächlich im Internet noch nie erzählt habe, aber ich habe damit auch überhaupt keinen Stress. Als ich 15 war, hat meine Mutter mir so viel Alkohol besorgt, dass ich damit hätte wahrscheinlich zwei Fußballmannschaften totsaufen können. Also ich bin zum 15. Geburtstag bin ich mit meiner Mutter damals zum Penny, ja, sind wir dann dahin und ich habe halt gesagt, hey, ich würde gerne ein paar Leute einladen, ein bisschen feiern, so ein bisschen meinen Geburtstag feiern. Und es haben in dieser Nacht 12 Leute bei mir in einer 3-Zimmer, 60 Quadratmeter Wohnung geschlafen. Die waren alle minderjährig, die haben alle so viel Alkohol bekommen von meiner Mutter, dass sie sich hätten totsaufen können. Und meine Mutter saß mittendrin. Das ist so das eine. Wäre das so weitergegangen und ich hätte meine damalige Freundin, zu der ich dann letztendlich auch gezogen bin, nicht kennengelernt, hätte ich so eine Person, die aus einer heileren Welt kommt, das bedeutet, sie wohnte in einem Stadtteil in Bremen, Borgfeld, das ist halt in der Bonzen-Gegend, sag ich jetzt mal, ja, da wo die Leute wohnen, die halt wirklich nur noch Rasen mähen und sonst nichts tun. Und ich wohnte halt in Mitte beziehungsweise Peterswerda oder Hemelingen und Leute, die aus Bremen oder Umgebung kommen, wissen, was das heißt. Es ist halt schon, jetzt nicht Ghetto so oder sowas, aber es ist halt schon, da stehen halt Sofas auf der Straße und die Kinder spielen drauf. So eine Gegend ist das. Und dementsprechend war auch mein Freundeskreis, mein Bekanntenkreis aufgebaut. Das heißt, alles irgendwelche Hänger im wahrsten Sinne so. Wir haben jeden Tag geraucht, wir haben jeden Tag gekifft, wir haben im Supermarkt geklaut, wir haben jeden Tag gesoffen. Ich war 14, ich war 15, war scheißegal. Wir haben gemacht, was wir wollen. Wir haben irgendwie auf Baustellen Sachen eingetreten. Wir haben nur Kacke gebaut. Wir haben von Autos die Spiegel abgetreten. Und es hat auch keinen interessiert. Meine Mutter hat mir alles erlaubt, was ich wollte. Hauptsache, ich stelle keine Fragen. Ich weiß bis heute nicht, wer mein Daddy ist. Hauptsache, ich will das nicht wissen. So. Solche Sachen waren das so. Und ich glaube, meine Mutter wusste es auch irgendwann einfach nicht besser. Ich glaube, sie wollte mir nach der Zeit mit meinem Stiefvater auch einfach was geben, was ermöglichen. So, hey, der hat dir immer was verboten. Der wollte immer nicht, dass du Dinge machst. Der wollte immer nicht, dass du dies und jenes. Und der hat dich geschlagen. Deswegen versuche ich dir jetzt irgendwie Freiraum zu schaffen. Ich glaube, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass es nicht der richtige Weg ist. Aber damals war meine Mutter die coolste Mutter der Welt. Alter, wenn ich da erzähle, könnt alle bei mir schlafen, wir können alle saufen. Dann fanden das natürlich meine ganzen 16-jährigen Freunde geil. Natürlich fanden die das alle mega krass. So, und hätte ich so eine Person wie meine damalige Freundin nicht kennengelernt, die jetzt meine Pflegeschwester ist sozusagen, oder meine Schwester, dann wäre ich da drin geblieben in dieser Richtung. Also sie war die Erste, die mir mal gezeigt hat, hey, es gibt auch harmonisch. Du kannst auch eine harmonische Familie haben. Du kannst auch ein normales Verhältnis zu anderen Menschen haben, ohne dass du dich jedes Wochenende betrinken musst. Du kannst dich mit Leuten treffen, ohne dass Drogen im Spiel sind. Stell dir das mal vor. So, und das musste ich halt echt auch erstmal lernen. Ich war ein sehr, sehr verbitterter Mensch eine Zeit lang. Ich habe mich bei fremden Leuten immer so ein bisschen unwohl gefühlt. Wenn ich Leute nicht kannte, dachte ich immer, boah, was ist das denn für einer und so, voll der Hässliche und so, boah, der will bestimmt mir irgendwas Böses. Wieso hat der so ein dickes Auto und ich nicht? Ich war sehr neidisch, ich war sehr jähzornig auf jeden Fall. Und ich war jemand, der nicht dazu bereit war, mit Leuten in Dialog zu treten. Und hätte ich das nicht anders mal erfahren, wäre ich heute wahrscheinlich drogenabhängig oder im Gefängnis. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich muss leider sagen, ich habe sogar einen kleinen Beweis dazu. Denn ich habe einen kleinen Bruder, habe ich schon erzählt, und der hat nicht den Weg eingeschlagen, den ich eingeschlagen habe. Oder er konnte ihn nicht einschlagen oder er wollte ihn nicht einschlagen. Und ich habe kein gutes Verhältnis zu ihm. Ich verfolge ihm auf Instagram, mehr mache ich nicht. Und der ist jeden Tag am Kiffen. Der hält immer so ein 5-Kilo-Sack Gras in seine Insta-Story und feiert sich dafür. So, ist schon aus zig Wohnungen geflogen, der hat Geldprobleme, der hat keinen Job, der hat keinen Schulabschluss. Der war schon x-mal im Heim. Das liegt aber auch an der Geschichte, glaube ich, mit mir so ein bisschen dran, dass halt da sich auch viel schon angebahnt hat. Als ich ausgezogen bin, war er noch da. So. Und im Endeffekt ist es so, ich glaube, er hat kein nices Leben so. Er macht so ein bisschen auf. Er ist so ein wannabe-junger Capital Bra. Und jetzt, Leute, die vielleicht jetzt gerade zugeschaltet haben, denken sich vielleicht, wieso redet der so über seine Familie? Aber ich muss auch sagen, dass für mich Leute nicht Familie sind, die nur aus biologischem Grund bist du nicht direkt meine Familie. Du könntest meine Familie sein, wenn wir uns jeden Tag sehen und wir jeden Tag die krassesten Sachen austauschen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir einfach auch in schlechten Zeiten füreinander da sind, dann könntest du meine Familie sein. So, meine Pflegefamilie ist tatsächlich meine Familie. So Leute wie tatsächlich jetzt in den letzten 2 Jahren, wie Max, würde ich mittlerweile als näher als an meine Familie sehen, als wie jetzt mein Bruder zum Beispiel, mein leiblicher Bruder. Weil Max auch schon super, super viel für mich getan hat. Wir uns beide versuchen zu unterstützen und füreinander da sind. Und das bedeutet für mich viel mehr familiärer Hintergrund oder familiäres Beisammensein als irgendeine DNA. So, und ich habe auf meinem linken Arm tätowiert, das Herz wählt sich seine Familie. So, weil ich finde, das Herz kann viel mehr entscheiden, ob du in mein Leben gehörst, als das, was auf dem Papier oder in irgendwelchen Blutgruppen steht.
Krass. Ja, passt natürlich auch zusammen mit der Geschichte, die du erfahren hast. Ne? Ja. Also, dass du für dich Familie komplett neu definieren musstest in deinem Leben, um irgendwie herauszufinden, was bedeutet es eigentlich, geliebt zu werden und vielleicht auch bedingungslos geliebt zu werden. Deswegen ein krasser Zusammenhang in dem Fall. Heftig. Danke fürs Teilen auf jeden Fall. Wirklich mega, mega intensiv. Hast du manchmal noch Kontakt zu dem? Oder also du siehst dann seine Instagram-Story oder schreibst du ihm manchmal?
Ich habe jetzt witzigerweise letztens ein Video auf meinem Kanal hochgeladen, wo ich mich als Lara Croft verkleidet habe. Ja. Und dann hat er einfach nur geschrieben, du bist ja mega durch. So, und wir haben, glaube ich, so eine Moin, wie geht's, Bekanntschaft. So, weißt du, Moin, wie geht's, alles gut. Und bei dir, okay, tschüss. So ist es bei uns. Ich hatte mich im letzten Jahr mal bei ihm gemeldet. Das Ding ist halt, ich hatte mich über die letzten Jahre immer wieder versucht, bei ihm zu melden. Weil aufgrund eines Suizidversuchs meiner Mutter damals habe ich Post vom Jugendamt bekommen, ob ich nicht meinen Bruder bei mir aufnehmen wollen würde. Also meine leibliche Mutter hat sich nach meinem Auszug nicht deswegen, aber einige Jahre später versucht, das Leben zu nehmen. Und das hat offensichtlich nicht funktioniert, weil sie es versucht hat. Und dann kam das Jugendamt auf mich zu und meinte, hey, du hast doch noch einen kleinen Bruder, kannst du den bei dir wohnen lassen? Und ich dachte so, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich nehme einen jungen Menschen im Alter von 24 bei mir auf, also ich bin 24 und er ist halt deutlich jünger natürlich, oder ich versuche einfach mein Leben auf die Reihe zu kriegen und ich mache das nicht. Im Endeffekt wollte er es auch gar nicht und meine Mutter hat sich dann auch dann dagegen gewehrt. Also es wäre auch gar nicht zustande gekommen. Aber in solchen Momenten muss man, glaube ich, auch dann Entscheidungen treffen, die nicht so ganz einfach sind, glaube ich. Weil man, ich bin ja auch kein herzloser Mensch und sage dann so, nee, mir egal, was aus dem wird. Aber ich denke mir halt trotzdem, ich kann anderen Menschen nur dann helfen, wenn es mir ja auch gut geht. Ich kann ja nicht für andere Sorge tragen, wenn ich selber noch in so einem krassen Prozess bin, wo ich mich selber noch krass finden muss, wo ich mich selber erstmal auf die Beine stellen muss, so, weißt du? Und das war, glaube ich, einer meiner schwierigsten Entscheidungen, wenn es danach geht. Aber ich hatte es im Endeffekt eh nicht in der Hand. Es wurde halt abgefragt, ob ich dazu bereit wäre. Ich habe halt gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich halte es für keine gute Idee. Aber dann wurde es eh wieder abgeschlagen, weil meine Mutter wieder auf ihr Leben klarkam. Dann ist es halt dazu gekommen, dass ich Ende letzten Jahres meine Mutter nach 12 Jahren das erste Mal wieder gesehen habe. Und das war halt schon ein sehr, sehr krasser Moment für mich, muss ich sagen. Und ich saß vor einem sehr kaputten Menschen. Ich saß vor einem Menschen, der sehr viel wohl bereut hat, aber auch sehr viel gar nicht mehr versteht. Also auch eine körperlich und seelisch kranke Person, die gerade versucht, irgendwie auf ihr Leben klarzukommen, aber auch meiner Meinung nach alles verloren hat, was man verlieren kann. Und das hat mich schon traurig gemacht, muss ich sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt handeln muss, dass ich jetzt unbedingt was machen muss. Weil ich habe versucht, in der letzten Dekade einfach damit abzuschließen. Ich wollte mein Leben aufbauen, ich wollte mein Leben leben. Ich wollte mich nicht jetzt um sie kümmern müssen. Ich habe mich aber trotzdem angeboten, einfach aus dem Grund, weil es schon auch irgendwo noch meine Mutter ist. Und man, also so unmenschlich möchte ich dann doch nicht sein und sagen, hey, das ist mir egal, was jetzt mit dir passiert. Ich habe sie halt in einer Klinik besucht und sie hat halt keinen geraden Satz rausbekommen. Und das Einzige, was ich eigentlich zu ihr gesagt habe, ist, dass ich ihr vergebe. So, ich habe gesagt, hey, zwischen uns beiden ist jetzt alles cool, so.
Und das fühlst du auch so?
Das fühle ich auch so. Also, weil ich hab ja keinen Grund, jetzt mein Leben lang auf sie sauer zu sein. So, es ist ja auch irgendwie.
Finde ich auch mega stark.
Es ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Tag dran denke, boah, meine blöde Mutter. So, also bin ich auch ehrlich, die Energie will ich gar nicht verschwenden. Weil das bringt ja nichts. Und es bringt ja auch nichts, einen anderen Menschen, der vielleicht krasse Fehler begangen hat, ein Leben lang sauer zu sein. So, es gibt ja auch nicht ohne Grund starke Haftstrafen für verschieden starke Straftaten. Also jemand, der geklaut hat, wird da jetzt wahrscheinlich nicht sein Leben lang verknackt. So, weißt du? Eine Körperverletzung, was ja in meinem Fall eingetreten ist, wird ja auch nicht mit einer lebenslangen Haftstrafe bestraft. Und ich muss ja auch jetzt nicht mein Leben lang sauer auf meine Mutter sein, weil sie Scheiße gebaut hat. So. Klar, es ist irgendwie, es wird nie wieder so sein, dass ich ihr vertraue. Es wird nie wieder so sein, dass ich jetzt mit ihr irgendwie sage, hey, komm, wir gehen heute nett essen und dann ins Kino. Aber ich wollte ihr einfach so das Gefühl geben, ich habe jetzt mein Leben gerade, so ist alles nice. Ich weiß, mit wem ich abhängen muss. Ich weiß, wo ich mein Geld verdienen kann. Ich weiß, wo ich sparen kann. Ich weiß, wann ich in Urlaub gehe. Und ich weiß, wo ich zu Weihnachten hinfahre. So. Und bitte versuch einfach du, dich jetzt mal um dich zu kümmern. Weil wir alle merken gerade, dass es höchste Zeit dafür ist.
Ja, krass. Sie gehört viel Stärke, finde ich, dazu, irgendwie das auch so abschließen zu können. Schön, dass du das für dich so reflektierst und schön so, dass du damit umgehst. Und ich finde es auch mega, mega mutig und gut, dass du es teilst. Weil ich glaube, man häufig gar nicht ahnt, was man damit in Leuten auslöst, wie man damit Leute inspiriert oder motiviert oder irgendwie zu sagen. Und das ist letzten Endes. Also in erster Linie mache ich diesen Podcast eigentlich für mich, weil ich gerne diese Gespräche führen möchte und auch, ich finde es auch schön, mal sich konzentriert zu einem Thema hinzusetzen. Wann macht man das mal, wenn man so die Möglichkeit nicht hat, ununterbrochen sich mal zuzuhören und zu sprechen. Aber auch habe ich natürlich die Hoffnung, dass mit diesem Podcast, mit dieser Sendung Leute irgendwie was hören, was sie für sich rausziehen können, wo sie sagen können, okay, krass, da habe ich jetzt gerade was gehört, was gelernt. Das kann ich irgendwie auf mein Leben anwenden und irgendwie einen weiteren Schritt gehen. Und ich finde, dafür ist die Story echt ein krasses Ding. Also mich berührt es so heftig und ich muss ja jetzt auch gar nicht Markus Lanz-mäßig tun, als könnte ich das jetzt nachempfinden oder die jetzt irgendwie noch tiefer bohren, sondern einfach nur danke fürs Teilen, finde ich mega geil.
Wie ist das so als Normale?
Wie ist das so, nicht geliebt werden zu werden? Markus Lanz einfach.
Ja.
Deswegen jetzt würde ich ganz gerne einmal mich an die Community richten und sagen, ihr könnt ein paar Fragen stellen. Habt das vielleicht auch schon währenddessen im Twitch-Chat gemacht und das hat mein wunderbarer Moderator schon aufgeschrieben. Aber weil ich natürlich hier auch mit einem nicht Bildungsauftrag, sondern sozialen Medienauftrag bin, werde ich gleich auch eine Instagram-Story auf dem BMZ-Podcast-Account posten, wo man diese Fragen-Funktion hat. Das heißt, ihr könnt jetzt auf den Panel von dem Instagram-Account klicken und dann eure Frage stellen. Die wird gleich online gehen. Wir machen eine kurze Pause, atmen einmal ganz kurz durch und dann machen wir gleich ein paar Fragen.
Voll gerne.
Und das ist dann im Grunde auch schon Sonntagabend vorbei.
Ja, schön.
Findest du gut? Okay, wir kommen erstmal alle ein bisschen runter. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier erstmal ein wenig, ich sitze jetzt hier wieder ganz ungelenkt am Rechner und werde jetzt die Fragen, ein wenig auf die Fragen eingehen, die von euch kommen. Und zwar erstmal von Marek X3, der fragt, ob du noch Kontakt zu deiner Pflegefamilie hast. Wie sieht das da aus bei dir?
Ja, da haben wir ganz regelmäßigen Kontakt. Da ist es so, soll ich in die Kamera antworten? Marek, hallo, danke für deine Frage.
Kannst du gerne direkt in die Kamera, kannst du auch zu mir machen.
Ich mag das ja schon, okay, ne, mit den Kameras. ja, Marek, also es ist tatsächlich so, ich habe noch Kontakt zu meiner Familie. Also es ist meine Familie jetzt mittlerweile. Ich habe jetzt muss ich mir überlegen, wo habe ich denn? Ich habe hier halt den Anker tätowiert mit dem Spruch, den ich vorhin erzählt hatte. Das Herz fehlt sich seiner Familie und dann sogar die Initialen der einzelnen Personen. Das sind Lisa, Christina, Peter und Corinne. Ja, Peter und Corinne sind meine Eltern. Lisa und Christina meine Schwestern. Und da poste ich auch immer zu Weihnachten das obligatorische Geschwisterbild, was mir Milliarden von Likes einbringt. Und dann wird immer gefragt, ob meine Schwestern Single sind.
Immer ein kleines Problem auch auf jeden Fall bei sowas. Ja. Okay, sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob es so Sinn macht, mich immer einzublenden, weil ich mit dem Rücken zu euch sitze, aber ich lese eure Fragen vor. Kalle, trinkst du eigentlich gerne mal ein Bier oder hat es dich mit deiner Mutter so stark abgeschreckt, dass du da gar nicht mehr trinkst?
Ist eigentlich eine sehr, sehr schlaue Frage, wenn man so bedenkt.
Sehr schlau, ja.
Wenn man so bedenkt, dass ich ja eigentlich mit Alkohol schon schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber ich trinke schon ganz gerne mal ein Bierchen, ja. Also das kommt schon mal vor. Ich sehe das nicht so wirklich im Zusammenhang. Ich meine, dass ich grundsätzlich sehr gut drauf bin, wenn ich alkoholisiert bin. Hab das auch gut im Griff, nicht zu viel zu trinken. Also da passiert nichts, meiner Meinung nach. Aber natürlich immer vorsichtig konsumieren. Und das sollte auch jeder für sich selber entscheiden. Und zum Beispiel ein gemeinsamer Bekannter von uns, Flesk, war früher dafür auch bekannt, immer mal einen Hefeweizen zu trinken. Und er trinkt jetzt seit über einem halben Jahr gar keinen Alkohol mehr. Und das ist auch völlig fein. Also was mich eigentlich immer stört, ist, wenn Leute dann so ein bisschen pessimistisch werden oder so ein bisschen negativ, so wie du trinkst nicht, das kann ja nicht sein. Hm. Lass die Leute einfach nicht trinken.
Ich habe das auch ich finde, bei Alkohol kennt das, glaube ich, jeder, so dieses typische, wie du trinkst ein Wasser. So, ja, also ja. Ich glaube, wenn du Alkohol trinkst und mit Leuten trinkst und dann zwischendurch mal sagst, oh, ich glaube, ich trinke mal kurz eine Cola, damit ich hier noch auf zwei Beinen rausgehen kann, wie ein normaler Mensch. Und ich finde das immer, es ist häufig zum Scherz gemeint, aber ich finde es gar nicht so witzig, wenn Leute dieses Pushige, ob das bei Alkohol ist oder bei irgendwas anderem ist, ich finde es gar nicht so lustig, wenn da diese Witze gemacht werden, muss
ich jetzt sagen. Aber auch da finde ich, trotzdem hängt, ist das auch ein bisschen im Zusammenhang mit den Leuten, mit denen man sich gerade umgibt. Ob das jetzt wirklich so Best Buddies sind oder jemand, den du alle zwei Wochen mal siehst.
Ja, safe. Oder? Ich weiß voll, was du meinst. Kann man auch nicht so direkt verurteilen. Sehr interessante Frage fand ich noch. Also die Frage kam von Sevedo. Vielen Dank dafür. Und zwar die nächste Frage kommt von King Hawaii oder King Hawaii. Willst du irgendwann mal selber Kinder haben und es besser machen?
Danke, King Hawaii, für diese Frage.
Keine Usernames.
Ich würde gerne eine Frage zurückgeben. Machst du wirklich Ananas auf deine Pizza oder nicht? Ansonsten finde ich tatsächlich, dass es genug Kinder gibt, die keine Eltern haben. Es gibt genug Kinder in Waisenhäusern, es gibt genug Kinder in Pflegschaften oder in Heimen. Und ich glaube, meine Option wäre eher, ein Kind zu adoptieren oder in die eigene Pflegschaft zu nehmen. Das, finde ich, wäre der meiner Meinung nach bessere Weg. Zum einen kann ich kreischende Kinder nicht leiden, ehrlicherweise. Und zweitens, finde ich einfach, dass es genug andere Kinder gibt, die vielleicht noch liebende Eltern suchen.
Okay, also du hast gar nicht so dieses krasse Ding in dir, dass du denkst, du würdest dich gerne, von mir soll es mehr geben, hier nehmt meine Samen?
Also ganz ehrlich, es gibt genug Menschen auf dieser Erde. Es gibt ja viel zu viele Menschen auf dieser Erde, da muss ich nicht nur dafür sorgen, dass es noch einen kleinen Kalle gibt.
Finde ich nice. Finde ich einen schönen Ansatzpunkt von dir. Ich will auch mal eine Frage von Instagram dran nehmen.
Voll gerne.
Da kam eine Frage rein von dem guten Pete. Pete sagt, glaubst du, dass du bodenständig bist?
Ich erwische mich auf jeden Fall manchmal dabei, so diesen, boah, krass, das passiert gerade alles wegen mir, dass ich das so ein bisschen durchsickern lasse. Beziehungsweise gerade so, es gibt halt so punktuelle Momente, wo man sich schon so ein bisschen, ja, von der Welle mittreiben lässt. Beispielsweise, wenn man auf der Gamescom ist. Dann ist es halt schon heftig gefühlt, so wenn da irgendwie 50 bis 100 Leute vor einer Bühne stehen und auf einen warten, nur um mal ganz kurz anzufassen oder kurz, oh, können wir ein Foto machen? Dann denkt man sich schon so teilweise so ein bisschen so, okay, ja, okay, ihr seid jetzt nur wegen mir hier. Und ich habe mich jetzt zum Beispiel im letzten Jahr da ein bisschen bei erwischt, dass ich das einfach so abgefrühstückt habe teilweise. So, okay, du willst auch noch, du willst auch noch, du willst auch noch. Ich finde das schon so ein bisschen hochnäsig, so teilweise, muss ich sagen. Davon würde ich gerne wieder ein bisschen weg. Aber grundsätzlich, ich halte mich eher für eine Person, die viel reflektiert und somit halt auch überlegt, okay, warum passiert das jetzt gerade und warum mögen die das jetzt gerade und warum ist das, was ich jetzt gerade so, was ich jetzt gerade tue, so beliebt? Also dahingehend würde ich schon sagen, dass ich bodenständig bin.
Ich glaube auch, dass das für mich eine Lektion aus der heutigen Folge ist, wenn wir diese Fragestellung noch mal so ein bisschen aufgreifen. Wie bleibt man bodenständig? Ich glaube, zur Bodenständigkeit scheint immer, zumindest so wie wir es besprochen haben, Reflexion ganz viel dazuzuhören. Relativierung irgendwie von dem, was gerade passiert, weißt du, egal ob es sehr, sehr schlimm oder sehr, sehr gut ist, ist, glaube ich, irgendwo immer das Ding, wie kann ich da irgendwie abschalten und ruhig bleiben und das nochmal von einem anderen Blickwinkel betrachten, um da irgendwie nicht so die Kontrolle zu verlieren.
Ja, also würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich finde sowieso, dass die Handlungen, die man tätigt, eigentlich immer so ein bisschen mit einer gewissen Selbstreflexion bestückt sein sollten. Also egal, wo man sich breit macht, egal, wie man sich äußert, egal, vor allem, wie man Inhalte verbreitet. Das passiert ja so tagtäglich im Internet, dass Leute einfach irgendwas raushauen, ohne drüber nachzudenken. Gestern erst hat eine kleine Twitch-Streamerin auf ihrem Instagram gepostet, wie sie ihrem Hund ein scheiß Elektrohalsband anmacht und sich darüber freut, dass sie den Hund zappen kann und erzählt das ihren Followern da auf Instagram. Und mir ist sowas von die Wut hochgekocht. Ich will jetzt nicht den Namen sagen, weil ich hier keine Werbung für die Alte machen will, aber ich fand das so abartig und ich habe ihr einfach nur geschrieben, dass das ekelhaft ist. Am nächsten Tag hat sie dann scheinbar gemerkt, dass es nicht so nice war und hat gesagt, oh, ich wusste gar nicht, dass Elektroschocks dem Hund schaden könnten. Da dachte ich mir halt so, okay, sorry.
Leute machen komische Sachen im Internet, ja, das muss man so wirklich sagen. Deswegen gut, dass es gute Leute gibt, die gute Sachen im Internet machen, Kalle.
Ja. Aber jetzt zum Beispiel könnte man mir schon wieder vorwerfen, dass ich gesagt habe, es ist eine kleine Twitch-Streamerin, also klein im Sinne von kleine Reichweite. Und deswegen könnte ich mich darüber äußern. Das Gleiche würde ich aber auch über andere Leute, glaube ich, sagen. Also nur wegen Bodenständigkeit.
Nee, voll. Ich glaube, es ist wichtig, dabei irgendwie reflektiert zu bleiben. Ich denke, das ist das, was wir so ein bisschen für uns, was ich für mich ganz persönlich mitnehme irgendwie. Die Reflexion ist krass. Jetzt zum Abschied möchte ich auch noch was schenken.
Oh, sind wir echt schon am Schluss jetzt? Vorbei?
Wir sind schon relativ weit. Wir können auch noch einfach noch so ein bisschen ausklingen und quatschen lassen. Ich finde, wir haben nur irgendwie so eine schöne Kurve genommen mit dem Gespräch. Ja. Und wir können auch noch ein bisschen gucken,
wo uns zugucken, lass sie doch.
Wir können noch ein bisschen gucken, wo uns das Gespräch noch hinführt.
Ja.
Ich würde dir jetzt ganz gerne ein Geschenk geben.
Okay, gib.
Weil du hast mir auch ein Geschenk gegeben.
Ja.
Und ich habe auch mal, also ich glaube, Merchandise war die längste Geschichte meines Lebens, wenn es um Content Creation und dass ich mal Merchandise rausbringen wollte, geht. Ich habe tatsächlich ein wenig Klamotten designt letztes Jahr.
Ja.
Und unter anderem ist dieser Pulli dabei rumgekommen, als ich letztes Jahr mal an meiner EP gearbeitet habe. Deren Versand leider extrem Verspätung hat.
Oh.
Aufgrund von Presswerkssachen, auf die ich eingehen werde. Aber auf jeden Fall, dieser schöne Pulli, den würde ich dir gerne schenken. Den gab es da auch in dieser Kampagne.
Also von der Mount Fortuna-Geschichte jetzt.
Mount Fortuna Düsseldorf.
Ja.
Genau. Dachte ich mir, wenn ich schon so einen schönen Schal von dir bekomme, dann gibt es auch nochmal einen schönen Pullover zurück. Vielleicht ist
freut
das ja was, was dir gefällt.
Was mir sofort gefällt. Ich habe mir gerade letztens erst von der guten Tamina ein Fott-Pulli in Rot bestellt, weil ich den mega nice finde. Und ich jetzt gerade so ein bisschen alt werde und auf den Trichter komme, mir Dinge zu kaufen, die nicht so viel bedruckt sind. Deswegen passt
das ist das, was passiert, wenn man alt wird, dass man sich Dinge kauft, die nicht so viel bedruckt sind?
Ja, man achtet einfach darauf, dass da nicht Star Wars auf jedem scheiß T-Shirt steht. So, das ist so, glaube ich, also ist so mein Gefühl einfach. Deswegen trage ich auch heute, also ich, das hier, mein absoluter Lieblingspulli, den hat aber meine Freundin offensichtlich ausgesucht, nicht ich selbst.
Der hat nur schwarz.
Aber ja, der hat ja an der Seite so komische so Reißverschlüsse und ich verstehe bis heute nicht, warum er die hat. Man sieht es gerade.
Nee, du musst
nicht,
es ein bisschen hochhalten.
Also, so, der hat so komische Reißverschlüsse. Also, wenn jemand da draußen weiß, ja, Style. So, welche Funktion haben die bitte? Man kann dann so hochlappen. Ich meine, ich habe eh eine dicke Wampe vor dem Dings hier, aber das muss doch nicht sein, soweit, weißt du? Aber nee, finde ich schön. Tatsächlich, ich bin ehrlicherweise eigentlich eine Zeit lang nicht so der Kapuzenpulli-Fan gewesen, aber jetzt wieder. Jetzt wieder. Ich habe mir jetzt auch einen Kapuzenpulli bestellt und deswegen finde ich den
das
nice.
Das ist auch die Jahreszeit für Kapuzen.
So.
Sage ich jetzt einfach mal.
Finde ich gut. Und deswegen bedanke ich mich natürlich recht herzlich. Dankeschön.
Großartig. Okay, Kalle, pass auf, wir machen es folgendermaßen,
ja.
Weil mein Sendungstier, mein innerliches, sagt mir, Niklas, das war so eine perfekte runde Sendung. Wir beenden den Podcast jetzt,
ja.
Aber wir chillen jetzt noch ein bisschen on stream.
Voll gerne.
Was hältst du davon?
Voll gerne.
Vielen Dank, dass ihr den Bei mir zu Hause Podcast gehört habt, ihr da draußen. Wenn ihr mehr vom Bei mir zu Hause Podcast haben wollt, das könnt ihr haben. Und zwar auf YouTube, auf Twitch, auf Spotify, auf iTunes. Wenn ihr im Stream seid, dann könnt ihr richtig hart chillen jetzt und euch gönnen, weil direkt unter dem Stream
gönn.
In der ersten Reihe Panels könnt ihr draufklicken. Da gibt's einen Podcast-Feed-Link. Da könnt ihr sehen, genau wo ihr folgen müsst. Würde mich riesig freuen, wenn euch der Podcast gefällt. Es würde mir mega helfen, wenn ihr dem auf Spotify folgt oder wenn ihr auf iTunes und Apple hört, dass ihr da eine Bewertung da lasst und einfach kurz schreibt, wie ihr den findet und warum ihr den so findet. Wenn ihr auf YouTube seid, ein Like und ein Kommentar hilft übertriebenst. Vielen, vielen Dank, dass ihr das hier geschaut und gehört habt. Und ich bedanke mich bei Pascal Becker, Kalle, bei meinem großartigen Gast. Vielen Dank, mein Lieber.
Gern.
Sehr, sehr schön. Alles klar. Wir sind damit mit dem Podcast raus. Der Stream geht noch weiter. Bis dahin. Bei mir zu Hause. Bei mir zu Hause.